Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, endlich ist wieder 3 nach 9 Zeit. Ein herzliches Willkommen von uns und unserem Studiopublikum hier in Bremen.
Giovanni und ich freuen uns sehr auf die nächsten beiden Stunden mit Ihnen und mit unseren Gästen.
Sie ist wieder da mit wunderschönen neuen Liedern im Gepäck und dem Wunsch, dass das Alter in unserer Gesellschaft wieder cooler wird. Schön, dass du da bist, liebe Ina Müller. Willkommen.
Jahre lebte sie mit ihrer Familie in einem Asylheim. Niemand traute ihr zu, dass sie ihren Weg gehen würde. Doch sie hat es auf eindrucksvolle Art und Weise geschafft. Wir freuen uns sehr, dass die Gymnasiallehrerin Nejla Erkilic zu Gast ist. Herzlich willkommen.
Was wir alles dafür tun können, unser Herz zu schützen. Und warum verliebt zu sein unseren Herzmuskel massiv stärken kann, berichtet uns der Kardiologe Dr. Nana Bimpong-Bhutta.
Gemeinsam sanieren sie einen fast 500 Jahre alten Hof im Schwarzwald. Über den Spagat zwischen Familienleben, Sanierung und Social Media berichten uns Geraldine Schüle und Patrick Ortlieb. Schön, dass ihr da seid.
Vor 30 Jahren eröffnete er seine erste Hundeschule und stellte damit das Training mit den Vierbeinern komplett auf den Kopf. Jetzt sagt er, Schluss, aus. Wozu eigentlich? Das erfahren wir vom Hundeprofi Martin Rütter. Schön, dass du da bist, Martin.
Steigt morgens gern mal in eine Eistonne und versucht damit sein biologisches Alter zu senken. Warum er immer positiv aufs Leben blickt, trotz Eistonne, berichtet uns der unerschütterliche Optimist und Wissenschaftsjournalist Dirk Steffens. Wir wollen heute in dieser Sendung ganz ausführlich über das Herz sprechen, also ganz medizinisch, aber auch über die ganzen Emotionen, die darin versammelt sind. Deswegen fangen wir jetzt auch mal ganz emotional an. Martin, wann hat dein Herz zum letzten Mal so richtig laut geklopft?
Also im negativen Sinne, ich hatte ja schon mal eine Herzerkrankung, die mich fast zum lieben Gott befördert hat. Aber ich habe natürlich sehr häufig dieses warme Gefühl bei den Kindern. Die sind jetzt erwachsen, aber trotzdem, ich gucke die an und selbst wenn der lange Lulatsch da mit 26 auf der Couch liegt und schläft, dann pockert's total, na klar.
Was ist denn, wenn ein Hund auf dich zukommt? Schlägst du dann schneller oder langsamer? Oder kommt das auf den Hund an?
Kommt ein bisschen auf den Hund an. Und wenn jemand sagt, also der versteht sich nicht so gut mit Männern, und du fragst ja, inwiefern, ja, er beißt sie, dann kann das beim Hausbesuch auch schon mal
klar sein.
Wie ist denn das Herz im Moment bei Nejla? Nejla, Sie sind zum ersten Mal in einer Talkshow. Schlägt es ein bisschen doller als sonst?
Sehr viel doller.
Ja? Ja, sind wir auch. Wir haben einen Mediziner in der Runde, einen Kardiologen.
Da bin ich beruhigt. Ne?
Dr. Nana, haben Sie einen Tipp für Sie, wie Sie so ein bisschen Ihr Herz jetzt in den Griff bekommen kann bei der Aufregung?
Ja, ein Tipp, der auf jeden Fall funktioniert. In diese wunderschöne Runde schauen. Das beruhigt.
Okay.
Das beruhigt.
Ina, ich weiß nicht, ob ich total falsch liege bei dir mit dieser Frage, aber hast du irgendein Tipp, Rezept gegen Herzschmerz, also Liebeskummer?
Ja, kurzfristig hilft ja Alkohol. Würde ich aber nur kurzfristig machen, bringt Linderung und dann in der Zeit einen Plan für, wie geht's weiter. In die Runde gucken war mir auch neu.
Okay.
Ist das entspannt? Ich hätte jetzt gedacht, atmen. Ich merke manchmal, ich habe gelernt im Alter so durch die Hose zu atmen. Ist ganz gut, nicht über alles aufregen, sondern ein bisschen in den Bauch atmen.
Okay. Nicht ärgern.
Nicht ärgern. Mit dem nicht ärgern ist schwieriger.
Okay.
Aber wie gesagt, den hundertprozentigen Tipp habe ich auch nicht. Für nichts, muss ich leider sagen, an dieser Stelle.
Das ist auch ein spannendes Thema nachher mit unserem Kardiologen. Ob gegen Liebeskummer überhaupt irgendwas hilft, wenn man es doll hat. Aber kleiner Spoiler jetzt.
Da hilft einiges.
Nein.
Es brennt in mir das Herz, ich möchte es teilen.
Geraldine und Patrick, wie oft ist euch schon das Herz in die Hose gerutscht, wenn ihr euch euer altes Haus angeschaut habt, euer uraltes Haus beim Renovieren?
Ich glaube, vor allem bei der Besichtigung war das Haus komplett vermüllt. Man konnte in keinem Zimmer laufen. Und da war das schon so, da zu stehen und sich zu fragen, was zur Hölle hat das alles hier zu bedeuten? Man sieht es alles, aber man kann es so gar nicht greifen, was da alles noch auf einen zukommt. Jetzt sind wir seit 2 Jahren da und haben den Weg hinter uns.
Und wir werden darüber ganz, ganz viel erfahren in dieser Sendung, worauf wir uns sehr freuen. Und dir, lieber Dirk, darf ich sagen, dass Giovannis und mein Herz gleichermaßen klopft, wenn du bei uns in der Sendung bist. Wie schön, dass du da bist. Nochmal herzlich willkommen.
Als ich zum ersten Mal meine jetzige Frau in den Arm nehmen durfte, und man will ja ein bisschen cool sein in so einer Situation, hat mein Herz so geschlagen, dass Coolness komplett weg war. Sie hat es sofort gemerkt, mich angeguckt, alles okay mit dir? Aber ich war einfach nur aufgeregt und verliebt.
Ist denn deine Frau auch der Grund, warum du so wahnsinnig, ich sag's jetzt einfach mal, fresh aussiehst? Weil Giovanni und ich haben uns im Vorfeld darüber unterhalten, haben beide gesagt, irgendwie sieht der Mann jedes Mal jünger aus, wenn er in unsere Sendung kommt.
Besonders Judith hat das gesagt.
Ja, okay, Giovanni hat Zähneknirschen gesagt, oder ein bisschen aus dem Recht. Es ist so ein bisschen wie bei Benjamin Button. Liegt das an der Frau, am Glück deiner Beziehung oder woran liegt es?
Ja, das spielt natürlich eine große Rolle und das wird Nana sicherlich nachher auch bestätigen können. Also das, wenn du ein glückliches Leben führst, ist das für deine Gesundheit, deine Langlebigkeit und so natürlich gut. Aber sie zwingt mich auch zu sehr viel Sport, muss ich sagen. Also meine Frau ist sehr viel dynamischer und sportlicher als ich. Da muss ich schon mitmachen, aber wir haben natürlich auch ein großes Projekt gemacht. Und das hilft tatsächlich auch viel mehr, als ich dachte. Also wir sind ja in so ein Experiment reingegangen, ob man sich ernsthaft verjüngen kann, jetzt nicht optisch oder Fitness oder sowas, sondern richtig biologisch. Wir haben meine DNA sequenziert, das Epigenom ausgelesen, Ganzkörperscan, Blutproben, alles, was man an einem Körper checken kann.
Kannst du das kurz erklären, was das heißt, die DNA zu sequenzieren?
Ja, also du kannst, du hast durch das Erbgut in dir hast du ja bestimmte Anlagen für gesundheitliche Probleme oder vielleicht für andere Bereiche, wo du relativ resilient bist. Die zu erkennen, dazu hilft es dann, die DNA auszulesen, also dein Erbgut auszulesen. Dann kannst du relativ gezielt gucken, wo sind deine Schwachstellen. Und jeder Mensch hat irgendwelche Schwachstellen. Also so vielleicht hast du eine Disposition für Osteoporose oder für Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder sonst was. Und wenn du das früh weißt, kannst du natürlich früher, Anna kann das genauer erklären, zumindest beim Herzen, kann man natürlich rechtzeitig etwas dagegen tun. Und dann muss man sagen, das ist ein bisschen kompliziert, die DNA ist sozusagen wie die Tastatur wie die Klaviatur auf einem Klavier. Mhm. Also die Gene sind fix, die kann man nicht tauschen. Aber ein Klavier ist ja noch keine Musik, sondern es muss jemand kommen, der das Ding spielen kann. Und das ist das Epigenom. Das liest sozusagen die Musik aus dem Klavier aus. Und wenn das Epigenom das gut drauf hat und gesund ist und fit ist, dann bist du auch gesund und fit. Und wenn dein Epigenom durch Rauchen, Saufen und alles, was eben ungesund ist, in nicht guter Verfassung
ist. Zu viel Liebeskummer, Liebeskummer, ja.
Ja, Liebeskummer zum Beispiel. Was das ist der medizinische Hintergrund. Und weil das so ist, kannst du halt medizinisch heutzutage sehr genau auslesen, wie alt du wirklich bist. Also nicht, was im Pass steht, sondern wie alt dein Körper ist.
Und was kam da raus?
Ja, das fand ich so doof. Weißt du, wir sind zu so einem Institut in der Schweiz und man ist ja, ich glaube, man ist ein bisschen eitel natürlich. Man denkt, ich lebe halbwegs gesund, ich treibe Sport und so, ne? Und ich war 56, weil das letztes Jahr gemacht, 56, wir sind da hingegangen, ich dachte, boah, so wird wahrscheinlich so um die 50 rauskommen. Ne?
Mitte 30.
Du dachtest, dein biologisches Alter ist jünger als dein tatsächliches. Jünger.
Also ich war eigentlich davon überzeugt, habe es keinem gesagt. Ne? Also so vermessen war ich nicht. Aber so ganz heimlich für mich war ich doch überzeugt davon. Und dann machen wir das Projekt und dann bin ich Ende 40 wieder. Und dann wird das so ausgelesen. Dann guckt die Ärzte mich so an. Sie haben noch 11 gesunde Jahre.
Noch 11 Jahre.
Noch 11 gesunde.
So genau können die das sagen, wie viele Jahre man noch hat.
Ja, weil die Statistik sehr genau ist. Also ich bin Ende 1967 geboren. Ich werde statistisch gute 82,5 Jahre alt. Du bist in Deutschland, schlimme Zahl, durchschnittlich das letzte Jahrzehnt, die letzten 12 Jahre deines Lebens multimorbid krank. Mhm. Na, also das ist ja nicht so, dass du bist du da am 82. Geburtstag dann jeden Abend im Club bist.
Und man hört und sieht die Freudensprünge unserer Zuschauer und Zuschauerinnen.
Genau. Und so ging es mir auch. Und das hat die dann alles so runtergerechnet. Und dann sagt sie, offenbar haben sie eine nicht so gute, gesunde Jugend geführt. Da muss ich jetzt noch weitere 3 Jahre abziehen. Und da blieben 11 gesunde Jahre. Da habe ich gesagt, das sind ja nicht mal mehr 3 Fußball-WM. Was soll das? Da müssen wir was machen. Und das war der Beginn dieses Experiments. Und
ich frage mich gerade,
das biologische Alter war dann also
59.
Also älter, als er wirklich ist.
56 ja. Tatsächlich, 59.
Das aber lernen wir dann daraus, dass mit dem Gesundleben bringt es dann auch nicht? Das heißt also dann doch hoch die Tasten, tralala?
Na, das hat mich ja die 3 Jahre gekostet, weil ich sage mal... Okay.
Seitdem hat er sein Leben umgestellt.
Zwischen 16 und 30 habe ich mich nicht so sehr an Gesundheitstipps gehalten.
Und dann kriegt man dann auch konkrete Tipps, ja, was man jetzt besser machen kann? Und zwar konkret auf das eigene, ich weiß nicht, die DNA-Sequenz?
Genau, ja? Genau. Die gucken, wo fehlen dir Muskeln, die du aufbauen kannst, weil die ja so Mykine bilden, die dann gegen Demenz gut sind oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen können. Bei mir fehlte dann ein Enzym, Glutathion, das ist ganz gut, das muss man haben, damit der Körper mit den Entzündungen gut klarkommen kann. Da kannst du auch mit Nahrungsergänzungsmitteln was machen. Und dann kriegst du ein Sportprogramm genau für deine Schwächen und einen Ernährungsplan. Also es ist richtig auf dich zugeschneidert, so ein komplettes Programm. Also Wellness, nur halt wissenschaftlich, medizinisch und ein bisschen hart. Und damit gehst du dann nach Hause und versuchst das zu leben. Und dann hört der Spaß auf.
Kann man.
Okay, okay. Warte mal, ich stelle mir jetzt mal vor. Ich gehe da hin und bekomme dann die Aussage, Frau Rackers, noch 10 schöne, gesunde Jahre. Und dann kriege ich so einen Plan, was ich alles ändern muss an meinem Leben. Und ich habe schon das Gefühl, ich mache ja schon das Maximale, was irgendwie in meinen Tag passt, um irgendwie gesund zu sein.
Das stimmt nicht, Judith. Also übertreib jetzt nicht.
Doch. Wieso musst du mich jetzt so outen, dass ich ab und zu auch mal nicht zum Sport gehe? Das weißt nur du bisher. Jetzt wissen es alle anderen.
Wenn ich mit ihm reden möchte über den inneren Schweinehund.
Ach so, okay. Ja, darüber können wir sprechen. Nein, aber ich frage mich so, wenn man das dann so mitbekommt und man weiß, was müsste man eigentlich tun, und sitzt dann so abends zu Hause. Gibt es dann noch mal sowas? Bei mir wäre das so, eine Galgenmahlzeit. Jetzt noch mal richtig. Ab morgen ändere ich mein Leben. Und jetzt noch mal, weiß ich nicht, China-Ente, also 3 Tafeln Schokolade, Chips.
Nutella.
Schlimmer. Genau. Ich habe das alles viel schlimmer gemacht. Ich bin ja eigentlich, glaube ich, von der Veranlagung her so ein Festival-Typ. Also wenn ich irgendwie was mache, dann versuche ich es auch richtig zu machen. Also haben wir mich schon komplett verkabelt mit diesen Herzfrequenz-Variabilitätsmessgeräten, Blutzuckermessgerät. Und ich sah aus wie so ein Weihnachtsbaum unter der Kleidung. Und so bin ich dann zum Oktoberfest.
Ach so.
Letzter Tag Oktoberfest in München. Meine Frau ist Münchnerin und habe mir da tatsächlich 4 Maß reingestellt und noch ein paar andere Sachen gemacht. Und wäre auch ohne die Hilfe meiner Frau nicht mehr nach Hause gekommen. Und das war der erste Datenerhebungssatz. Und was du dann schon siehst, also ich habe 8 Stunden geschlafen und mich keine Sekunde erholt zum Beispiel. Das kannst du dann an den Kurven
weil der Körper gut so ablesen. Beschäftigt ist.
Wenn du ein bisschen Alkohol trinkst, schläfst du zwar auch, aber dein Körper ist die ersten Stunden nur damit beschäftigt, dieses Alkoholproblem zu lösen. Und du erholst dich gar nicht.
Das Gift abzubauen.
Ja. Mhm. Und dann kamen mal die 6 Monate ohne Oktoberfest erstmal. Also kein Alkohol, 16 Stunden Fasten am Tag, jeden Tag Eisbäder, 30 Pillen am Tag, jeden Tag Sport, Bestrahlung, stopp. Druckkammer.
Stopp, viel, viel langsamer. Also, Eisbäder.
Ja.
Da hast du uns nämlich Bilder mitgebracht. Mm. Die gucken wir uns jetzt mal an, weil das muss man gesehen haben. Weil das hört sich jetzt so an, so Eisbäder. Man geht mal so ein bisschen in das... nee, das ist...
das
ja.
Da.
Boah.
Das ist die Tonne bei uns im Garten. Das ist der Irgensee in der Schweiz. Das ist der Weiher am Dorf. Ostsee. Jeden Tag.
Da kriege ich Herzrasen.
No way. Dirk, ganz ehrlich, wie hält man das aus?
Also ich bin ja so ein Weichei eigentlich. Ich bin jetzt
sieht man ja.
Ja, aber total. Man geht da so rein und denkt, alles klar, ich sterbe jetzt. Und dann nach einer Minute wird es ein bisschen besser. Also es bildet sich auch so ein kleiner Film des Wassers um den Körper. Außer meine Frau kommt, dann macht so im Fass. Das ist dann ganz fies, dann wird es wieder kalt. Okay. Ruhig atmen und du musst dich dran gewöhnen. Also angefangen mit kalt duschen, erstmal 30 Sekunden eiskalt duschen, dann 5 Minuten kalt duschen und irgendwann setzt man sich rein.
Ich habe eine völlig andere Frage. Ja? Also es tut mir leid, wenn ich jetzt wieder den Hypochonder vom Dienst spiele, aber meine Angst wäre, ich steige da ein. Nicht, dass ich friere, sondern dass ich sterbe wegen Herzstillstand.
Ja, und ich würde sterben.
Oder? Ehrlich,
das kann wirklich passieren. Warum
passiert das nicht? Das kann doch passieren,
oder nicht? Das ist wirklich möglich. Das hat auf dich überhaupt keine abschreckende Wirkung, die Aussicht gehabt, in dem Tümpel auch zu sterben.
Könnte sein. Ja, doch. Aber jetzt hatte ich ja gerade die aufwendigste gesundheitliche Untersuchung meines gesamten Lebens hinter mir. Die haben ja bis runter auf meine Zehennägel wirklich alles untersucht. Und ich hatte jetzt keine Herz-Kreislauf-Probleme, die das irgendwie nahelegen. Also das ist natürlich schon sinnvoll, erstmal zum Arzt zu gehen, bevor man mit irgendeinem Kram anfängt, der vielleicht ein bisschen extrem ist. Erstmal schön zum Onkel Doktor gehen und fragen, lieber Onkel Doktor oder Frau Tante Doktor, darf ich das tun? Ist bei mir alles okay? Und nur wenn die Daumen heben, sollte man dann auch anfangen, das verrückte Zeug zu tun. Aber dann ist es gut.
Aber ja. Würden Sie das empfehlen, jemandem da reinzusteigen?
Also bei ihm funktioniert es ja, deswegen bitte weitermachen. Und du siehst ja wirklich jünger aus, weiter so. Aber generell gesprochen würde ich das nicht als generelle Empfehlung ausgeben.
Ja, da wären Sie ja verrückt. Also da würde man ihm die Approbation entziehen. Ja? Ja. Aber generell, aber ich glaube, das Risiko ist größer als die...
Aber Giovanni, es ist ja auch ein Riesentrend. Das machen ja Hunderttausende inzwischen. Also man
das
kommt ja kaum noch...
gut machen. Also, ja. Das macht es keinesfalls besser.
Ja, vielleicht hängt das ja auch mit der Krise in unserem Land zusammen. Keine Ahnung.
Also im Prinzip erschreckst du ja dein Herz jeden Morgen einmal ordentlich. Ne? Und wo ist denn dein Benefit denn?
Du hast erstmal einen Adrenalinausstoß, einen Hormonausstoß. Das ist gut. Das ist gut gegen die Entzündung, die du vielleicht im Körper hast. Aber interessant wird es erst nachher. Du darfst nicht da rausgehen und dich dann vor die Heizung setzen oder warm duschen, sondern du darfst dich nur abtrocknen und anziehen. Und dann fängt die eigentliche Qual erst an. Weil die kalte Haut, das Blut in der kalten Haut, über den Blutaustausch des Körpers kommt nach innen. Und so eine Viertelstunde danach fängst du erst richtig an zu fühlen.
Toll, ich bin voll und ganz überzeugt.
Hypochonder ist damit überzeugen, was es denn tatsächlich gebracht hat.
Ja, wenn du dann noch 16 Stunden gefastet hast und sowieso fröstelst, dann
auch das gefällt mir sehr gut.
Super. Aber du hast doch bestimmt dann irgendwann noch mal messen lassen,
ja, ob das alles was gebracht hat, oder? Alles gemacht und dann genau die gleichen Untersuchungen nochmal. Ich war nicht mehr ganz so optimistisch, wie du dir vorstellen kannst. Aber dann kam tatsächlich raus, ich war ja chronologisch ein halbes Jahr gealtert während des Experiments, war aber biologisch 4 Jahre jünger.
Wow.
In sechs Monaten.
Ich habe diesen Test auch gemacht.
Überzeugt dich das nicht jetzt?
Ich habe diesen Test irgendwie überlebt ohne Eistümpel.
Das heißt, hast du auch schon mal das machen lassen mit der DNA sequenzieren? Mhm, mh. Und bist du jünger oder älter gewesen als dein echtes Alter?
Du
hast davon angefangen.
Ja. Man muss jetzt so ein bisschen aufräumen. Man kann natürlich nicht immer weiter 4 Jahre rausholen, sondern das ist natürlich wie beim Sport. Wenn du anfängst, hast du so einen Anfangseffekt, der sehr extrem ist. Und du kannst vielleicht 5, 6, vielleicht auch 7 Jahre unter deinem chronologischen Alter, wenn du gut weiterlebst, bleiben. Du kannst dich nicht jetzt...
Ich dachte, ich setze mich jetzt 20 Stunden in so einen Tümpel, in so einen Eistümpel.
Und dann Benjamin Button bis zum Baby. Nein, aber die Medizin, wir haben natürlich Forschende in Japan, in den USA, Kalifornien, Max-Planck-Institut, also wir haben wirklich die komplette Wissenschaft des Planeten abgegriffen. Das ist der nächste Schritt. Mhm. Also der erste Schritt ist, du verlangsamst deine Alternsuhr. Der nächste ist, die chemisch zurückzudrehen. Und daran wird jetzt auch schon gearbeitet. Da gibt es Medikamente wie Rapamycin zum Beispiel, das erforscht wird. Das ist ein heißer Kandidat dafür. Wird in ein paar Jahren so auf den Markt kommen. Und das vorwegzunehmen, was ich immer gefragt werde bei diesem Projekt, nein, noch nicht schlucken jetzt von den Medikamenten, würde ich auf gar keinen Fall empfehlen. Jetzt gesund leben und hoffen, dass es ein paar Fortschritte gibt und dann vielleicht in 5 oder 10 Jahren auch eine Pille einwerfen, aber nicht jetzt. Es gibt keine Wundermedizin.
Ja, und ich frage mich auch, wir haben ja jetzt wirklich über sehr medizinische Dinge auch gesprochen, also Fasten und man geht in das Eisbad. Das sind alles Dinge, die für mich persönlich jetzt nicht so viel damit zu tun haben, dass ich genieße, dass es gerade schön ist. Welche Rolle spielt denn Glück im Leben? Also ich denke immer, dass die Einstellung, so ein Optimismus, du bist ja auch ein ganz optimistischer Mensch, dass das auch ganz viel dafür tut, dass du irgendwie gut alt hast und dass du frisch bleibst im Kopf und einfach vielleicht ein bisschen jünger auch wirkst, als du wirklich bist.
Und das lässt sich auch messen. Tatsächlich ist so der Mainstream in der Wissenschaft, dass nur 20% deiner Alterungsprozesse durch deine Gene, durch deine Erbanlagen determiniert ist und 80% durch Lifestyle. Und bei Lifestyle ist einer der ganz großen Faktoren, man muss viel Sport treiben, also diesen Zahn muss man sich ziehen, also mit auf dem Sofa sitzen, das hilft wenig, man muss sich viel bewegen, aber ein anderer großer Faktor ist soziales Leben. Freunde haben, eine Familie haben, intakt sein. Das ist tatsächlich messbar einer der großen Faktoren für Longevity. Menschen, die vereinsamen und die inaktiv werden, altern sehr schnell.
Du hast ein Buch geschrieben über hoffnungslosen Optimismus.
Ja, nichts mit Altern zu tun. Das ist ein toller Übergang.
Ja, ja. Ich habe auch gerade überlegt, wie komme ich zu dem Buch? Und ich frage, da stehen sehr, sehr viele Tipps drin, sehr viele Gründe, warum wir trotz allem, trotz diesem Gefühl, dass wir von Krisen gerade gebeutelt sind und dass irgendwie alles den Bach runtergeht, das haben ja viele Menschen, dieses Gefühl. Du nennst Gründe in deinem Buch, warum wir trotzdem optimistisch sein sollten oder gerade deshalb optimistisch sein sollten. Gehören soziale Kontakte auch dazu?
Ja, unbedingt. Aber jetzt mal abgesehen von diesem durchgeknallten Longevity-Experiment, bin ich ja eigentlich Wissenschaftsjournalist und beschäftige mich seit 30 Jahren vor allen Dingen mit naturwissenschaftlichen Themen, mit ökologischen Themen. Und es sieht ja wirklich nach Weltuntergang aus, wenn man im Moment die Nachrichten hört. Also CO2-Emissionen steigen weiter, wir haben den heißesten November, wir haben dieses und jenes. Also man kann das endlos aufzählen. Und ich treffe viele Menschen und so langsam werde ich auch so, ich kann die Nachrichten schon nicht mehr ertragen. Sogar ich schalte Klimadokumentation ab. Ich. Na, das ist so, als würde Martin keine Hundefilme mehr gucken.
Also das würde ich verstehen.
Also das ist eigentlich ein Unding. Aber wenn man sich das wissenschaftlich genau anguckt, muss man feststellen oder man darf feststellen, nach 30 Jahren, mit denen ich mit tausenden Forschenden mein ganzes Leben lang gesprochen habe, wir haben tatsächlich mehr Lösungen als Probleme. Das ist eine naturwissenschaftliche Wahrheit. Mhm. Wir reden aber nur über die Probleme. Also du kannst natürlich darüber reden, dass die Klimakonferenz, die gerade in Brasilien läuft, natürlich wieder nicht so viel bringen wird, wie es sein soll. Und wir werden sie kritisieren und die Ergebnisse werden nicht ausreichen. Und der WWF und Greenpeace werden dann natürlich etwas säuerlich die Ergebnisse kleinreden, aber geh mal einen Schritt zurück und guck auf die Welt. Wir haben in diesem Jahr zum ersten Mal auf dem Planeten mehr Energie aus Wind und Sonne produziert als aus Kohle oder irgendwas anderem. Zum allerersten Mal. Deutschland hat letztes Jahr 63% aus erneuerbaren Energien produziert. Hätte ich vor 25 Jahren in dieser Show gesagt, Deutschland wird mal über 60% im Jahr 2025 aus Erneuerbaren machen, hätten alle gesagt, durchgeknallter Typ, zu viel Drogen. Hier hätten Experten gesessen, Ingenieure und Ingenieure hätten gesagt, es geht gar nicht, Industrieland, Autoland und so. Wir haben viel mehr erreicht, als sich irgendjemand rückblickend hätte vorstellen können. Aber darüber reden wir nicht.
Ja, woran liegt das?
Weil wir evolutionär, und da wird es dann halt doch wieder sehr wissenschaftlich, wir sind durch unsere Geschichte, du musst dir vorstellen, wir haben 10.000 Generationen als Jäger und Sammler in der Wildnis verbracht. Eine Generation am Computer. Mhm. DNA wird durch Erfahrungen geprägt, die dich überleben lassen. Wir sind evolutionär dafür perfektioniert, dass du in der Höhle sitzt und der Tiger kommt rein und du weißt, entweder du wirfst einen Stein nach ihm oder läufst weg, du weißt, was du zu tun hast. Das sind deine Instinkte und deine Intuitionen. Aber die helfen dir im Schienenersatzverkehr nicht weiter. Die Welt hat sich verändert. Und wir haben zum Beispiel sowas, das nennt man in der Forschung den Negativity Bias. Also du läufst als Jäger durch die Welt und die 100 harmlosen Tiere, die musst du dir nicht merken. Aber diese eine supergiftige Schlange, die musst du dir merken, weil du sonst stirbst. Mhm. Und so funktioniert unser Gehirn. Wir speichern schlechte Erfahrungen, Probleme, Katastrophen viel stärker ab als gute Nachrichten. Das ist eine Hirnfehlfunktion, die evolutionär bedingt ist und die uns in der modernen Welt ernsthafte Probleme macht. Und wir können dem nur entgegensetzen, dass wir die Narrative verändern. Wir erzählen ja auch die Weltrettung nur als Problem. Verzicht, also nicht mehr in Urlaub fliegen, keine Bratwurst mehr essen, Auto fahren. Ne? Ist ja alles schlecht. Alles. Man hat immer das Gefühl, die Verbote, mir wollen sie was wegnehmen. Die Wahrheit ist, wenn wir ja die Natur im Griff haben und sie leben lassen, dann leben wir wohlhabender, gesünder, länger, glücklicher. Und das erzählen wir aber nicht. Und ich versuche das mit diesem Buch mal vom Kopf auf die Füße zu stellen, denn die Welt ist gar nicht so scheiße, wie alle sagen. Also es ist ganz schön hier.
Seiten du uns mitgeben würdest, jetzt an dieser Stelle, aber du hast es gerade schon getan. Vielen Dank für diesen Einblick in dieses Buch. Ich finde das wirklich gut. Ich habe es gelesen und habe mich danach richtig optimistisch gefühlt und habe auch, muss ich wirklich sagen, bestimmte Dinge mit anderen Augen auch gesehen, weil du es nochmal auf wissenschaftlich nochmal auf ein anderes Fundament stellst. Also insofern vielen Dank für den Besuch bei uns. Und bleibst du jetzt noch bei uns. Wir reden ja weiter.
Ich freue mich sehr auf unseren nächsten Gast, der einen großen Teil seines noch ziemlich jungen Lebens gewidmet hat dem Herzen. Also fasziniert ist vom Herz. ein Organ, ich meine, ich habe mich vorbereitet und da habe ich erfahren, ein Organ, das am Tag 100.000 bis 150.000 Mal schlägt. Also unglaubliche Leistung.
Absolut.
Und ein bisschen haben wir ja schon den einen oder anderen Einwurf von Ihnen gehört. Meine allererste Frage ist, Sie haben einen wunderschönen, langen Namen.
Ja.
Darf ich Sie so nennen, wie Sie sich manchmal auf Social Media auch...
Sehr gerne.
Dr. Nana?
Doc Nana ist gut. Okay.
Also, Doc Nana, es heißt, du hast mir das Herz gebrochen. Haben Menschen wirklich die Macht, sowas anzurichten?
Ja. Nicht nur Menschen, sondern auch Umstände vor allem. Ja, also das kann, es gibt ja auch, was ich dann immer wieder auch nenne, das Broken Heart Syndrom. Martin, hast du auch eben kurz angesprochen. Das ist wirklich eine
Erkrankung. Martin hat das kurz angesprochen, ja.
Genau, ne, bei der es zu einem gebrochenen Herzen kommt und wo sozusagen als Endergebnis wirklich Menschen, die 30, 35 Jahre alt sind, in Stunden altern. Auf 90 Jahre, das Herz altert in Stunden.
Ja. Und kann man das wieder irgendwie, wie das Dirk Steffens gemacht hat, kann man das wieder verjüngen, das Herz dann?
Also die Methode finde ich wirklich faszinierend. Wir müssen uns nachher noch unbedingt weiter...
Weil neu verlieben hat, glaube ich, mehr geholfen.
Genau. Liebe ist sowieso ein gutes Thema. Ja.
Ich meine, das ist ja erschreckend. Also innerhalb von Stunden altert das Herz bei einem 30-Jährigen so wie bei einem 90-Jährigen. Ja. Aber ich meine, man kann ja so nicht weiterleben dann.
Genau, die gute Nachricht ist, bei diesem Broken Heart Syndrom, was ja ausgelöst ist durch irgendein krasses Ereignis, Tod des Kindes oder Ehepartners, ne? Oder auch durch positive Ereignisse, 250 Millionen Euro im Lotto gewonnen. Ja? Das kann auch dazu führen, dass das Herz sozusagen geschockt ist und eine massive Herzschwäche entwickelt.
Das heißt, gar nicht sich freut mit...
Es freut sich dann zu sehr quasi schon. Ja?
Und das wollen wir das ganz kurz auflösen, warum Martin gesagt hat, er hatte so ein... Zusammenbruch?
Ja, ich hatte ja genau dieses Broken Heart Syndrom hatte ich ja. Bei mir war es aber nicht so dieser eine Schockmoment, sondern ich habe über einen sehr langen Zeitraum eine sehr extreme Überlastung gespürt und habe die aber ignoriert. Also mit so banalen Sachen wie 15 Mal im Jahr mit fast 40 Fieber aufgetreten, eine sehr, also permanent mit einem schlechten Gewissen gelebt, wenn ich auf Tour war. Hatte ich ein schlechtes Gewissen den Kindern gegenüber, war ich bei den Kindern, habe ich mit einer Hand geschaukelt, mit der anderen telefoniert. Ich war emotional total überrollt in einer sehr unglücklichen Ehe zu der Zeit. Und es war einfach sehr, sehr viel und habe das auch gespürt. Ich habe gemerkt, irgendwas ist da. Aber wie das eben ist, und 70er Jahre geboren, Kind des Ruhrpotts, ach, man ist ja unkaputtbar. Mhm. Und dann kam das nachts in der Schweiz und lag da in einem Zimmer und es ging wirklich gar nichts mehr. Und ich habe dann noch 6 Stunden mit wirklich massiven Schmerzen in dem Zimmer gelegen und
das gewartet. Das war kein Herzinfarkt, nur dass wir das schön trennen. Es war kein Herzinfarkt.
Aber die Symptomatik ist sehr ähnlich.
Es ist ähnlich,
okay. Die Symptomatik ist sogar exakt gleich. Also im Notfall können wir das gar nicht unterscheiden. Ne? Ja. Da kommt einer, hat massive Schmerzen auf der Brust, Schweißausbruch. Wir sehen sogar im EKG, also in der Ruhestromkurve, sogenannte ST-Hebungen, ja, die uns normalerweise anzeigen, ein Herzgefäß ist akut verschlossen, wir müssen sofort eine Herzkatheteruntersuchung durchführen. Ja? Mhm. Also das ist von einem Herzinfarkt klinisch, wie wir sagen, nicht zu unterscheiden.
Und dieser Moment, wenn du dann um 5 Uhr morgens da in so, es war in der Schweiz, in so eine Klinik transportiert wirst, du denkst ja immer erstmal, oh, jetzt nervst du da die Leute. Ne? Also jetzt kriegst du noch einen Anschiss, dass da morgens um 5 jemand wächst. Und wenn dann aber wirklich 6 Türen zeitgleich aufgehen und der erste schiebt dir einen Katheter in die Leiste und der zweite schreit, ich mache den Chef wach. Das ist nie ein gutes Zeichen, wenn der Assistenzarzt ruft, ich mache den Chef wach. aber jetzt in meinem Fall war es so, dass ich dann, ich war 3 Monate wirklich komplett out of order. Genau, also ich konnte keine 15 Stufen hochgehen. Es ging wirklich nichts. Und das war im Nachhinein eine sehr gute und wichtige Erfahrung. Denn du merkst plötzlich, so wichtig ist man nicht. Die Welt dreht sich weiter. Dein Team funktioniert. Und das Gute ist, dass bei meinem Fall des Broken Heart Syndroms es keine Folgeschäden gibt. Das heißt also, mein Herz ist völlig wiederhergestellt. Mhm. Und da hat nur jemand mal mit einem dicken Knüppel auf den Kopf gehauen und gesagt, hör mal, auch du bist kaputtbar.
Also es geht dann doch wieder die Reparaturarbeit.
Die Reparatur klappt, ja.
Aber wovor man sich nicht schützen kann, sind natürlich Schicksalsschläge, die einen schwer mitnehmen. Aber was kann man denn dem Herzen Gutes tun, damit man es schont?
Also ich
damit es so dynamisch bleibt, 100.000 Mal am Tag mindestens.
Ja. Also ich finde, da kann man sehr vieles tun. Ich bin da ganz nah auch an dem, was Dirk uns sozusagen nochmal gezeigt hat. Optimismus, ja, oder Pflege von Beziehungen. Es gibt auch verschiedene Studien, die das nachgewiesen haben. Ja, es gibt eine Studie in Harvard in den USA, wo man über Jahrzehnte geguckt hat und gefragt hat, ne, was macht euch wirklich glücklich? Ist das die Yacht? Ist das der Hubschrauberflug oder was ist das?
Und ja, das kann man die meisten Menschen ja, glaube ich, nicht fragen, weil die es nicht haben.
Ja, genau. Ja, also. Die wurden trotzdem gefragt. Okay. Nein, aber das Schöne ist, und ich glaube, das kann man betonen, dass wirklich das, was Menschen glücklich macht und was man wirklich pflegen kann, das sind die Beziehungen, die wir miteinander haben. Ja? Gespräche wie zum Beispiel heute Abend, das ist auch gut, weil das Kuschelhormon ausgeschüttet wird.
Ja, wir haben ja auch ein Buch geschrieben über das Herz, das möglichst glücklich sein soll. Und was mir aufgefallen ist, nach dem Herz kommt gleich als zweithäufigster Begriff Küsschen.
Genau.
Also sind geradezu besessen, Küsschen zu verteilen.
Absolut.
Und das ist gut fürs Herz, sagen Sie?
Das ist sehr gut fürs Herz. Ich gebe meinen Töchtern Joy, die Freude, und Love, die Liebe, so heißen die, jeden Tag 150 Küsschen mindestens. Das sind im Jahr 50.000 Küsschen.
Wie alt sind deine Kinder?
Achso, das ist eine wichtige Frage. Ne?
Das ist in der Pubertät ein bisschen schwieriger.
Das wird schwieriger, glaube ich. Nein, also die Love ist 4, die wird 5, ja, und die Joy ist 9. Ja.
Also das passt. Ich kann dir sagen, die ist 9. Ich habe 3 Töchter, die parallel in der Pubertät waren. Und ich kann dir wirklich nur sagen, ab da, wo die so 12 sind, toi, 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 bei deinem Versuch. Ich glaube nicht.
Das heißt nicht, dass Ihnen das Herz bricht.
Ja, deswegen. Aber man kann sich ja vorher vorbereiten. Jetzt, wo ich das weiß, werde ich das sagen.
Aber wenn wir bei dem bleiben, was Dirk uns erzählt hat aus seinem wilden Vorleben, ja? Was sind denn die Dinge, die das Herz jenseits von Schicksalsschlägen und Liebeskummer und so weiter richtig wehtun?
Also ich glaube, das ist eine Kombination aus Dingen. Wir haben natürlich die klassischen Risikofaktoren.
Welche sind
Übergewicht,
das?
Ne, Übergewicht, Rauchen, Cholesterin zu hoch, Diabetes und Bluthochdruck. Jeder Dritte in Deutschland, etwa 30 Millionen Menschen, haben Bluthochdruck. Tut nicht weh, also Leute merken es nicht, weil sie es nicht messen. Ja. Mhm. Das sind die klassischen Risikofaktoren, aber es gibt eben auch die nicht klassischen. Und die, da lege ich immer Wert drauf, das auch mitzuteilen, wie zum Beispiel Stress oder schlechter Schlaf, zu wenig
Jede Form
Bewegung.
Von Stress? Hier alle hören genau hin.
Ja, also es gibt ja verschiedene Formen. Wichtige Frage. Es gibt ja positiven Stress, der ist eher gut. Unser Herz kann die Leistung vervierfachen ohne Probleme, das geht. Aber dieser Dauerstress, wenn es negativ wird, ja, was weiß ich, wenn man viele Aufgaben auf einmal zu tun hat, die To-Do-Liste wird immer länger oder. Dieser Dauerstress, der ist für das Herz auf Dauer nicht gut. Und da hilft es vorzubeugen und was zu tun, bevor es zu Szenen kommt, wo das Herz sagt, jetzt stopp.
Jetzt haben Sie schon genannt, also Rauchen ist nicht gut, Übergewicht ist nicht gut, sich nicht bewegen, haben wir vorhin gehört, auch von Dirk Steffens, ist nicht gut. Aber vielleicht können Sie Millionen von Menschen beruhigen, die uns jetzt gerade zuschauen.
Sehr gerne.
Das Gläschen Wein. Ist das gut oder schlecht fürs Herz?
Also, das Gläschen Rotwein ist sehr gut für das Beisammensein. Also ich sag mal so, das werde ich oft gefragt, ja. Und die Antwort ist, Rotwein gut fürs Herz. Die ganz klare Antwort ist, jein. Ja. Warum? Ja, weil es enthält einen Stoff, der heißt Resveratrol, der weitet die Gefäße. Vielleicht hat das der ein oder andere schon mal erlebt. Wenn man Rotwein trinkt, wird das Gesicht so ein bisschen röter oder dunkler.
Wie Nein,
habe ich noch nie erlebt. Okay. Gibt es aber manchmal. Ja. Also es weitet die Gefäße. Gefäße weiten heißt, der Blutdruck wird besser. Ja. Aber ich habe das mal nachgerechnet, um den Effekt zu bekommen. Weil Resveratrol ist in einem Glas Wein nur ganz wenig drin. Um den Effekt zu bekommen, der am Ende wissenschaftlich belegt gut wäre für das Herz und so weiter, müsste man 40 Liter pro Tag Wein
trinken. 40 Liter pro Tag?
Das sagt mein siebter Sinn, sagt mir auch, das lieber lassen.
Das lieber lassen. Der siebte Sinn stimmt.
Okay. Also es fördert den Faktor Zusammensein, sich kuschelig fühlen. Aber für den Körper eher schlecht.
Auf Dauer ja.
Auch wenn es nur wenig ist.
Ja, also
Sie demoralisieren mich.
Ich möchte Sie wieder aufbauen. Natürlich ist es gut, wenn man beisammen ist und auch mal beim leckeren Glas Wein sich unterhält, tiefes Gespräch führt, fragt, wie geht es dir eigentlich? Ja? Also das kann dann auch wiederum gut für die Herzgesundheit sein. Ja? Aber alles eben in Maßen, das ist der Schlüssel.
Ina, machst du irgendwas für dein Herz, medizinisch gesehen?
Also ich bin ja immer so ganz oder gar nicht. Und ich liebe ja mein Herz dafür, dass ich ein Jahr lang mich manchmal gar nicht bewege, weil ich jetzt ein Album gemacht, nur im Studio gesessen oder jetzt auch rumsitzen und erzählen, dass ich ein Album gemacht habe. Dann aber nach einem Jahr einfach loslaufe. Jeden Tag eine Stunde. Wow. Und mein Herz nimmt mir dieses eine Jahr aber immer nicht übel. Also ich bin dann weder schweratmig noch kurzatmig noch irgendwas.
Aber medizinisch machst du nichts.
Nein, was könnte ich tun?
Es gibt Leute, die nehmen Aspirin jeden Tag.
Ja,
oder
auch
so.
Ich nehme immer irgendwas.
Okay. Also, okay.
Ich habe jetzt heute.
Na ja. Können wir ja alles
ich glaube, ich nehme seit 30 Jahren einfach so jeden Tag 100 Milligramm Aspirin.
Weil ich
noch gelernt habe, denn wenn man mal keinen guten Tag hat, bevor ein Pfropfen sich irgendwo hinsetzt, weiß man ja nicht. Wer blöd, nimm mal. Und dann lese ich alle möglichen Studien darüber. Für Frauen hat es gar keinen Effekt. Auf einmal hat es für Frauen einen Bombeneffekt. Männer sollten es besser nicht nehmen. Dann höre ich vom schwarzen Aspirinmagen. Ja. Ich habe alles gelesen in den 30 Jahren. Ich nehme es einfach. Ja, ich weiß auch nicht, ob es schon mal einen Schlaganfall verhindert hat.
Also ein bisschen sehr Ahnung hast du schon. Du warst ja mal Apothekerin.
Ja, also, Apothekerin nicht. Pharmazeutisch-technische Assistentin.
Aber ich
interessiere mich sehr dafür. Und du warst ja auch in meiner Sendung. Ich habe sehr viele Fragen gestellt.
Dirk.
Habe ich nicht Dirk gesagt?
Nein, ich will nur erklären, wer gerade angesprochen
hat. Ach so, Entschuldigung.
Ja, das finde ich. Ja.
Ich habe dich Ralf genannt.
Musstest du da auch singen?
Ja, er hat gesungen für seine Frau und es war wunderschön und zauberhaft. Ne?
Man muss dazu sagen, dass ich an meinem Hochzeitstag das Singen des Liedes, das ich einstudiert hatte, verabsäumt habe durch übermäßigen Alkoholgenuss. Und das habe ich dann bei in Inas Sendung nachgeguckt.
Aber was ist denn jetzt mit dem? Ist denn jetzt die 100 Milligramm, ist das jetzt gut?
Ich kenne ganz viele Leute, die das machen.
Was? Nein, hast du nicht? Habe ich Nein gehört?
Warum? Es ist nicht gut. Warum also nicht? Andersrum. Es ist gut, wenn es dafür einen Grund gibt. Aber auch da hat man jetzt auch vor kurzem auf dem Kongress
eine Studie vorgestellt. Aber warum soll ich es nehmen, wenn der Grund da ist? Das wäre ja völlig blöd.
Weil es da beim Aspirin ist ja ein Blutverdünner. Ja? Und der Blutverdünner sorgt dafür, dass das Blut dünn ist.
Super.
Und wenn das Blut dünn ist, kann es auch mal Blutungen geben.
Aber nicht bei 100 Milligramm.
Doch.
In dieser Sendung werden alle Mythen irgendwie kaputt gemacht.
Also ich muss dazu sagen, Ina, das ist schon, sagen wir mal, wenn es ein gewisses Risiko gibt und wenn wir einen Grund dafür haben, dann ja. Aber bei Blutverdünnern hat man wirklich Studien gemacht, verschiedenste. Und die neuesten Studien zeigen...
Na, was sagt die neueste?
Es ist die ändern sich auch oft.
Ja, die Studien
ständig. Ja, es ändert sich, klar, es ist dynamisch.
Ja, was sagen die neuesten?
Aber die neuesten sagen, es ist nicht gut, auf Dauer Aspirin ohne Grund zu nehmen. Die Blutungsrate ist höher. Ja, also der Nebenwirkungseffekt oder der Schlechteffekt ist
okay,
höher.
Okay, ich bin voll bei Ina. Ich werfe auch jeden Tag irgendwas ein.
Irgendwas.
Aber es ist doch einfach nur, lass es mit euch. Hier sitzt ein Experte und der sagt, nicht machen wir, sondern doch mal trotzdem.
Nein, wir haben es zu. Ich habe durch Sie gelernt, es gibt trotz aller Warnungen, die eigentlich alle erreichen müssten, jedes Jahr 200.000 Herzinfarkte. Und was ich besonders interessant fand, ist, Frauen kriegen es seltener, aber es ist gefährlicher, wenn sie es kriegen. Warum?
Es ist so, dass bei Frauen sind was
gut
ganz
auf,
Besonderes.
Aspirin.
Nein,
Aspirin so weiter, okay.
Also.
Nein, es ist tatsächlich so, dass sich das bei Frauen mit dem Alter verändert. Ja, also bei Frauen ist es so, im jüngeren Alter, wenn Östrogene im Blut sind, gibt es einen gewissen Schutz vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, häufigste Todesursache der Welt, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Allein 1000 Tote pro Tag dadurch, ja, von denen man 900 retten könnte. Ja.
900 könnte man retten.
90% gibt es die Inter-Heart-Studie, die ich oft erwähne. 90% der Herzinfarkte könnte man verhindern. Ja. Mhm. Bei Frauen ist es so, dass einfach die Symptome zum einen ganz anders sind. Oft, ich hatte vor kurzem eine Dame auf dem Herzkathetertisch, die hatte als erstes Symptom Ohrenschmerzen. Ja? Aber dann im Verlauf kamen andere Symptome dazu, wie Schweißausbruch, Druck auf der Brust und so weiter. Das heißt, das ist ein Fakt, die Symptomatik ist einfach anders. Plus im Alter fällt bei Frauen der Östrogenschutz weg. Und dann ist die Rate von Herz-Kreislauf-Erkrankungen im Alter bei Frauen viel höher als bei Männern.
Aber kann man nicht auch sagen, Frauen sind weniger wehleidig als Männer und nehmen manche Symptome nicht ernst?
Absolut. Auch da gibt es wieder Studien, wo man geguckt hat, wenn eine Frau Schmerzen hat auf der Brust oder auch atypische Schmerzen, sich nicht wohlfühlt, Schweißausbruch, Mann sagt, hör mal, was ist denn mit dir los? Ne? Bis die den Notarzt anrufen, brauchen Männer etwa 90 Minuten im Schnitt, wo die sagen, boah, jetzt, 6 Stunden ist schon krass. Ne?
Aber ich bin halt der feminine Typ.
Ja. Hättest du gedacht? Steht hier. Ja, also so 90 Minuten ist so der, bei den nicht-femininen Männern, so 90 Minuten. Und bei Frauen, die nehmen sich bis zu 3 Stunden Zeit. Warum? Ja. Weil die sagen, ich muss noch nach meinem Mann gucken, ich muss nach Schwiegermama gucken, Schwiegerpapa, meinen Eltern, die Kinder, ich hab noch einen Job. Ja? Die nehmen sich dafür viel mehr Zeit, haben aber den Nachteil, dass das fataler wird, je länger man wartet.
Dr. Mahner, leider haben wir ganz wenig über Sie gesprochen. Sie sind auch ein wahnsinnig spannender Mensch. Ja? Also Sie treten hier als Kardiologe, als Experte, als Herzexperte auf. Sie haben einen anstrengenden Beruf als Arzt. Daneben, ich beeile mich jetzt, weil es ist nicht vollständig, schreiben Sie Bücher, nehmen einen Podcast auf, machen Videos, spielen Basket, singen in einem Gospelchor, küssen jeden Tag 100-fach.
Das ist das Wichtigste.
Wie machen Sie das, ohne irgendwie zu schwächeln?
Liebe. Liebe ist es. Es ist mir eine Freude. Ich sage ja immer, alles, was ich da tue, das ist reiner Egoismus. Weil die Freude, die ich empfinde, wenn ich anderen helfen kann, die hilft mir einfach am meisten.
Guck mal, da sind wir wieder. Ja.
Ich finde ja, diese Zahl. Und ich habe das in vielen Studien in diesem Projekt gesehen, was du sagst, 90% der Herztodesfälle wären vermeidbar. Das ist eine so unglaubliche Zahl und habe ich mal nachgeforscht. Das Problem ist wohl, dass man, wenn Nana jetzt einen Patienten eine halbe Stunde lang berät, kann aber der Krankenkasse 3 Euro abrechnen, wenn er den eine halbe Stunde operiert, 30.000.
Ja, ja, ja.
Und das ist eins der Probleme, dass wir zu wenig für Prophylaxe ausgeben. Und deshalb ist es so toll, wenn du das immer wieder den Leuten reinnagelst, absolut. 90% ja. Vermeidbar.
Absolut richtig.
Das ist unfassbar,
völlig richtig.
Diese Zahl.
Doc Nana, letzte Frage. In Ihrer Familie gibt es noch mehr Ärzte?
Ja.
Vater Neurologe? Bruder Orthopäde, wer gewinnt im Streit zwischen Gehirn, Rückgrat und Herz?
Immer der Kardiologe.
Da glaube ich Ihnen kein Wort, aber ich bedanke mich sehr. Vielen Dank. Eine Freude. Danke. Gerne.
Die Gäste sind aus dem Schwarzwald zu uns gekommen. Sie leben mit ihren beiden kleinen Kindern als Selbstversorger auf diesem, wir sehen ihn jetzt hier, fast 500 Jahre alten Hof, den sie seit fast 2 Jahren komplett alleine sanieren. Das klingt spannend und ehrlich gesagt klingt es auch, wenn man die Bilder sieht, ein bisschen wahnsinnig. Wir werden darüber ganz, ganz viel erfahren heute von den beiden. Herzlich willkommen, Geraldine Schüle und Patrick Ortlieb. Beide habt euch den Traum von so vielen erfüllt, das Leben auf dem Land. Wer hat sich von euch beiden zuerst verliebt in diesen Hof, den wir gerade gesehen haben?
Ich wollte noch ganz kurz einklinken, wir machen das nicht komplett alleine. Wir haben ganz viel Unterstützung, da können wir auch gleich noch was zu sagen.
Unbedingt, da helfen aber mir ganz viele Freunde mit, genau, die wahrscheinlich sich gar nicht mehr trauen zu kommen, weil sie sofort die Bohrmaschine in die Hand bekommen.
Ja, ja. Aber sie kriegen immer gutes Essen. Ja, also wir planen das alleine, auf jeden Fall. Wir haben keine Architektin oder einen Architekten mit drin für die Planung. Patrick hat Architektur studiert und wir haben auch ein Haus vorher schon saniert, ein historisches. Das heißt, wir sind auch nicht mit null dahin gekommen. Also wir waren nicht wahnsinnig, das zu machen. Wir sind mit Erfahrung und Maschinen dort hergekommen und trotzdem weiß man einfach nicht schlussendlich, worauf man sich einlässt, was das dann wirklich bedeutet. Man hat es ja gerade gesehen, das sind einfach 500 Jahre alte Mauern aufeinander gestapelt, irgendwelche Eichenbalken. Und auch wenn man dann wieder was aufmacht, man weiß nicht, was einem da entgegenkommt.
Was, wer hat es von euch denn entdeckt, dieses Schmuckstück?
Das war ja die ursprüngliche Frage.
Ja, das, ja.
Und das war tatsächlich so, dass es eigentlich schon, eben, wir hatten ein anderes Haus, das hatte ich gekauft, bevor wir zusammen waren. Und das war gerade so bis, also da konnte man vom Keller eigentlich durchs Dach schauen. Ja. Und dann war dieser Hof im Netz und wir hatten den angeschaut und wir haben uns eigentlich beide rein verliebt. Und haben aber dann so ein bisschen eine Woche gewartet und dann den Makler angerufen und dachten, wir können nicht noch eine zweite Bruchbude kaufen.
Es geht nicht, aber es ist unsere.
Ja. Und dann hat der Makler gesagt, ist schon weg und dann dachten wir, okay, ist auch gut.
Ich dachte das nicht, ich dachte echt so, das kann jetzt nicht sein.
Also ich dachte, wir haben 5 Probleme weniger.
Ja. Ja, Patrick kann immer besser einschätzen, was das bedeutet. Ich war da so im Nestbautrieb, war gerade schwanger und ich wollte einfach ein schönes Zuhause.
Aber Sherin ist dann schon auf Pinterest unterwegs und sagt, ja, so wie die Küche.
Ja, ich kann das nachvollziehen. Ich glaube, alle, die das Haus jetzt von außen gesehen haben, denken sich auch, Mensch, toll, was für ein Schmuckstück und so. Aber da du gerade, Geraldine, sprachst von Nestbau und du warst schwanger, wir gucken mal rein ins Haus. Weil wenn ich das getan hätte, glaube ich, schwanger, hätte ich mir so ein bisschen Sorgen gemacht, ob das mit dem Nestbau noch klappt, bevor das Kind volljährig ist und auch wieder aus dem Haus raus ist. Ey, da habt ihr euch aber ein ganz schönes Projekt ans Bein gebunden. Wie viele Quadratmeter hat es denn?
Also die Scheune ist, die ist über, also die Scheune hat 500 Quadratmeter, das Wohnhaus hat nachher irgendwie, wenn es mal alles ausgebaut ist, 600 Quadratmeter Wohnraum ungefähr.
600?
Also es gibt oben gibt 7 Kinderzimmer.
Es waren auch noch nie so wenig Leute in diesem Haus wie jetzt. Also wir haben Geschichten gehört von den Generationen zuvor, da haben 20, 30 Kinder drin gewohnt von 2 verschiedenen Frauen. Wir haben es von einer Familie mit 7 Kindern, die alle erwachsen waren, aber das Haus war noch nie so leer wie jetzt. Das ist irgendwie schon auch, man wird da so ehrfürchtig, wenn man in diesen Zimmern unterwegs ist und immer so ein bisschen mehr über die Geschichte erfährt, was damit schon alles passiert ist. Und das gefällt uns einfach so, nicht auf einer grünen Wiese irgendwas neu zu bauen, sondern sich daran anzupassen, was da ist und zu sagen, in dem Rahmen bewegen wir uns. Und ich finde, das gibt einem auch eine größere Gestaltungsfreiheit, weil das ist ja auch so ein bisschen das Problem der jüngeren Generation. Man hat so alle Möglichkeiten scheinbar. Und dann ist es so ganz schwer, sich zu entscheiden. Und mit so einem alten Gebäude, da ist einfach vieles klar. Und dann hat man darin so eine riesige Freiheit, sich auszuleben. Und das gefällt uns so gut. Also das ist so die Art und Weise. Und dann zu schauen, was ist da, mit was können wir arbeiten. Patrick hat das Holz für die Sanierung im Wald selber geschlagen und vor Ort aufgesägt. Also es ist jetzt wirklich so eine massive Scheune mit Holz aus dem eigenen Wald.
Das ist wirklich ein Do-it-yourself-Projekt. Ja. Ja, also.
Aber es ist auch mega viel Substanz halt dran. Da ist ja so ein schicker Gewölbekeller drunter und dann sind es so meter dicke Wände.
Also ich habe auch die Fantasie, wenn ich sowas sehe, dass ich mir vorstellen kann, wie sieht das aus, wenn das fertig ist. Ganz viele Menschen haben das ja gar nicht. Die sehen dann einfach nur eine Bruchbude und sagen, um Gottes Willen, nein. Ina, könntest du dir vorstellen, so einen Hof, so einen in dem Zustand zu kaufen, zu sanieren, selber und dann da einzuziehen?
Mhm. Überhaupt nicht. Also wenn eine Sache direkt nach Kochen kommt, dann das.
Und ich koche noch so gern.
Ja, ich habe dich da auch noch gerade kochen sehen. Ich ahne, für wie viele Leute du dann auch noch kochst. Ja, muss man für gemacht sein wahrscheinlich. Ja.
Aber du kommst vom Bauernhof, ne?
Ja, aber der sah so nicht aus. Bauernhof heißt ja nicht. Nee, also das ist ja eine Ruine, kann man ja fast sagen. Und ihr müsst ja entkernen und abreißen wäre wahrscheinlich leichter.
Ja.
Und ein Hof hat
nichts
damit.
Dürfte man 500 Jahre altes Haus einfach abreißen?
Nein. Nee, es ist tatsächlich Denkmalschutz drauf. Und
ja, wenn ich das schon höre. Also dann weißt du ja schon Bescheid, dann geht's Fenster, dies, das. Also ich habe nur, ich habe eine Altbauwohnung, das reicht schon mit Denkmalschutz.
Das für uns ist das ganz toll und es ist auch ganz toll, das eben, dass die Vorbesitzer.
Also jeder, wo er so Lust drauf hat. Das würde auch, zum Beispiel mein Herz würde das nicht aushalten.
Nein, lieber nicht machen.
Ja, ich glaube, Patricks Herz würde es nicht aushalten, wenn das Ding dann noch weiter vergammelt und abgerissen wird, weil es ist wirklich auch ein Stück Geschichte. Ja. Es war auch schon ein Klosterhof und irgendwie ist das so unser Ding. Und das ist natürlich auch nicht ganz normal und schon auch ein bisschen extrem. Und wir haben tatsächlich auch selber, als wir das Haus angeschaut haben, gedacht, man kann da so nicht drin wohnen. Wir haben ja vorher noch ein Tiny House gebaut, haben also schon viel zusammen gebaut und haben 5 Jahre in diesem Tiny House gewohnt. Und das war dann auch der Grund, so den Mut aufzubringen, zu sagen, okay, wir machen machen das, weil wir haben hier unser schönes, fertiges Häuschen.
Dürfen wir das kurz zeigen, Geraldine? Ja. Weil wir haben Bilder von diesem Tiny House, was ihr quasi mitgebracht habt. Und davon haben wir Bilder, weil dieses Tiny House musste ja erstmal dahin.
Ja.
Ja? Genau. Da haben auch die Nachbarn geholfen, glaube ich. Das ist so die erste Nachbarschaftshilfe. Ja,
das war Trecker die Umzugsfahrt. Da sieht man, da ist mir tatsächlich dann auch das Herz in die Hose gerutscht. Ja, wirklich. Das war dann so 200 Meter vor dem Ziel. Und ich hatte den Allrad nicht eingeschaltet, ich kannte diesen Traktor nicht, der war von dem alten Nachbar. Und es kam aber dann tatsächlich gerade der neue Nachbar aus dem neuen Weiler, das war dann auch echt ein schönes Gefühl so, dass der einen da rausgezogen hat.
Und das habt ihr jetzt neben das große Haus gestellt, weil da nicht genug Platz drin ist, oder?
Weil man das hier nicht bewohnen kann.
Hast du gesehen, da sind keine Fenster drin.
Vielleicht auch. Vielleicht darf ich an der Stelle so ein ganz bisschen zusammenfassen, damit wir zu den Geschichten kommen. Also dieses Tiny House wurde dahingestellt, da habt ihr erstmal drin gewohnt,
genau.
Während ihr saniert habt, weil das musste ja alles entkernt werden. Und dann ist es aber, finde ich, ganz lustig, dass ihr dann irgendwann eingezogen seid in die gute Stube, nur dieser eine Raum, weil nur den konnte man beheizen. Und ihr habt dann im Haus geschlafen, aber in einem Zelt.
Ja, für uns war das auch unvorstellbar, in dieses Haus zu ziehen. Ich dachte, ich grusel mich da weg, dass es kracht. Ich kann da nicht alleine sein. Und ich habe mich in diesem Haus tatsächlich noch nicht einmal gegruselt. Und ich glaube, das ist schon auch so eine innere Einstellung, mit der man das macht. Das ist so wie in einem Film, wenn man sich da reinbegibt, dann gruselt man sich eben. Aber wenn man weiß, ich werde mich da nicht gruseln, irgendwie funktioniert das. Und wir sind im Sommer dorthin gekommen mit dem Tiny House. Und dann wurde es kälter. Und wir haben die Küche so eingerichtet für Bauhelfende, dass man da was kochen kann und dass wir irgendwie so einen Aufenthaltsraum haben, der aber so Stiefelküche, einfach, dass da trocken und sauber ist. Und ich glaube, 2 Tage hast du da ein bisschen Werkstattschränke rein und sauber gemacht und dann war das plötzlich so gemütlich. Und dann haben wir gemerkt, wir müssen jetzt den Ofen im Tiny House feuern, den Ofen im Haus feuern und den Kachelofen feuern. Und dann ist man nur am Rennen. Also man braucht pro Ofen fast eine Stunde am Tag immer zu rennen.
Und dann wie viele Öfen habt ihr?
Jetzt haben wir nur noch 2. Wir haben keine Zentralheizung noch nicht. Wir haben die Küchenhexe, so heißt das, so ein Kochherd wie bei Oma.
Wo man Holz reinpackt, Märchen, ne?
Genau.
Ein kleines Feuerchen und dann wird oben so eine Platte warm.
Ja.
Damit kocht ihr auch?
Damit kochen wir, damit trocknen wir.
Das stecken wir jeden Morgen an. Ich stehe meistens immer vor allen auf, dass es dann warm ist und der Kaffee fertig ist. Und dann ist
aber weil du gerade freiwillig das Stichwort genannt hast, Angst, ja? Und obwohl hier 2 Wissenschaftler sitzen, traue ich mich zu fragen, gibt es in diesen Häusern nicht Geister, gute und schlechte, die man so spürt?
Ich persönlich war ein sehr sensibles, emotionales Kind, würde ich sagen. Aber ich glaube, wir sind sehr, sehr pragmatische Menschen geworden, auch wenn man das so nicht denkt. Aber durch das, was wir da angegangen sind, ich bin da zu pragmatisch für.
Ich glaube, es gibt nur eine Wasserader unterm Haus. Da, wo das Zelt vorher stand, weil jetzt schlafen wir nicht besser.
Die Wasseradern, ja, genau. Ja, du bist auch mal mit der Wünschelrute unterwegs. So.
Habt ihr eure Beziehung mal ausprobiert ohne Riesenbaustelle eigentlich?
Das ist auch ein spannendes
Kapitel. Wenn Sie schon ein normales Einfamilienhaus bauen, ist schon sehr viele Trennungen.
Ja.
Aber bei euch könnte man fast das Gefühl haben, ihr braucht was zum...
Ja, ist ein guter Einwand, aber ich glaube, das überprüfen wir schon immer wieder. Und im Winter ist es echt ruhiger, also wir machen das immer so in Intervallen.
Okay.
Wir haben dann im Sommer, wir planen es dann im Winter vor und im Sommer gibt es dann wieder einen ganzen Schub. Wir machen das jetzt echt schon ein paar Jahre, also vorher ein anderes Haus und so und dann hat man sich da schon eingegroovt.
Ist das nicht vielleicht auch ein Grund, also etwas, was einen zusammenschweißt als Paar? Weil ich meine, das ist doch so ein Projekt, ich finde das natürlich großartig, so ein außergewöhnliches Projekt. Und man guckt dann ja auch als Paar gemeinsam in eine Richtung. Ich meine, ihr habt mittlerweile 2 kleine Kinder, die da auch noch rumrennen, ne, auf der Baustelle. Und ihr macht das richtig als Familienprojekt. Ich könnte mir vorstellen, das schweißt eher zusammen.
Ja, wir haben
also bei mir käme das auf meine Aufgaben drauf an. Wenn ich immer sagen könnte, ich bin noch mal kurz im Dorf einkaufen, das wäre so meine Arbeit, dann würde ich sagen, ja, würde mich zusammenschweißen mit meinem Partner. Aber dieses da in diesem Staub stehen und mit dem Besen da rumstauben gemeinsam ab morgens.
Ja, aber Ina, in 7 Zimmern.
Ja.
In 7 Zimmern.
Was soll ich mit
Kuscheln
7
und Küsschen.
Aber die sind ja alle.
Das
ist super.
Das stimmt, das war sehr kuschelig aus dem Zelt.
Aber es ist ja auch schön, dass jeder seins hat.
Ja, ja.
Und nee, ich glaube, so das, was uns zusammenschweißt, das ist auch wirklich so eine kleine Geschichte fürs Herz, weil wir waren schon vor dem Kauf dieses Hofes und vor dem ersten Kind 10 Jahre lang beste Freunde. Ich bin als kleines Mädchen immer auf den Hof von seiner Familie, weil es da Tiere gab. Und wir sind zusammen mit dem Fahrrad nach Istanbul gefahren. Wir haben alles zusammen gemacht, aber wir haben immer Angst gehabt, da irgendwas aufs Spiel zu setzen. Und das ist vielleicht noch abgefahrener als dieses Haus jetzt, so dass man das schafft, 10 Jahre lang so eng zu sein. Und ja, irgendwann kam dann... Ja,
also ihr seid sozusagen die Verkörperung des Songs von Klaus Lange.
Ja. Hat meine Mutter auch. Ja. Wir haben dann aber tatsächlich per Handschlag sind wir zusammengekommen.
Ja, so. Ihr habt euch die Hand gegeben, aber gesagt, ab jetzt sind wir ein Paar.
Ich war eher so der Typ vom Bau. Ich hatte, glaube ich, ein ganz hartes Herz. So. Also nicht hart, aber...
Glaube ich nicht. Du hast ein gutes Herz.
Aber die Schere hat es dann auf jeden Fall weich gekocht. So.
Also es war jetzt dann nicht nur ein Handschlag, der Übergang in eine neue...
Man muss sich das mal vorstellen, nach 10 Jahren Freundschaft... Dann zu sagen, okay, wir merken beide, es geht nicht weiter ohne einander. Es ging auch noch nie miteinander. Und das ist jetzt einfach der Punkt, wir müssen es miteinander versuchen, sonst wissen wir es nicht. Und das war wirklich so ein Punkt, gerade in meinem Leben. Ich war da viel reisen und habe viel ausprobiert und habe mich in extreme Situationen begeben, weil ich Kriegsreporterin werden wollte, war viel in Nahost. Und er war einfach immer auf dem Bauernhof und war schon immer so der wichtigste Mann in meinem Leben. Aber der war halt da... auf diesem Bauernhof.
Und ich habe echt alles versucht, ganz lange. Ja.
Genau, und dann habe ich irgendwann gemerkt, das ist auch alles nicht meins und ich verbiete mir da irgendwie eine Seite, die da in mir lebt. So
das ist schön.
Das Heimatverbundene, das war mir immer peinlich. Dass ich wollte immer so sein wie du. Ich wollte
das
so.
Kann ich dir nicht empfehlen.
Das? Aber es gibt eine große Verbindung zwischen euch beiden. Du beschäftigst dich ja sehr wissenschaftlich mit der Tierwelt, ne, und machst auch immer wieder so kleine Expeditionen und ihr lebt mit Tieren zusammen. Du hast es vorhin schon kurz angesprochen. Wir haben auch ein paar Bilder von der Arbeit auf dem Hof, denn es ist mitnichten so, dass ihr nur saniert den ganzen Tag, was ja schon ein Job ist, ja, für jeden Tag im Jahr. Ihr pflegt natürlich auch alles, ja. Ihr habt, was habt ihr jetzt alles? Ihr habt Kühe, Schafe,
Hunde und Katze. Die Hühner haben wir gerade nicht mehr wegen den Raubtieren dort. Da brauchen wir erst einen Stall und dafür braucht man in Deutschland eine Genehmigung.
Ah, okay.
Aber wir hatten.
Braucht man einen Bauantrag, ja.
Ja.
Jetzt sieht das ja wahnsinnig romantisch aus. Also habt ihr eine Leiter oder macht ihr das immer so?
Das
haben wir jetzt tatsächlich mal fürs Fernsehen.
Genau.
Da war das Fernsehen
da. Da wirft man sich dann auch mal in Schale. Ja.
Sonst sind wir immer recht effektiv und
effizient
unterwegs den Tag über.
Ja, das ist ja noch so unser anderer Job, dass wir auf Social Media ganz viele Menschen mitnehmen und davon erzählen, was wir da machen, von der Sanierung, von der Selbstversorgung. Und das ist auch schön, das so verbinden zu können und einfach Themen zu haben. Und gerade Patrick, der weiß so viel durch diese lange Zeit auf dem Bauernhof. Und das ist echt cool.
Die Schere fehlt dann meistens und ich sorge für
Wie du arbeitest, ne?
Ja. Ihr macht richtig tolle Reels, heißt das ja, wenn man so kleine Filme zusammenschneidet für Instagram, wo man auch einfach wahnsinnig viel sieht von eurem Leben und vom Gemüseanbau. Ihr macht ja auch ganz viel ein. Ihr habt einen großen Vorratskeller. Und ich habe mir mal so ein bisschen so die Kommentare angeguckt. Ihr habt ja 500.000 Follower. Auf Social Media. Es ist echt eine große Zahl, die euch da verfolgen. Und ganz viele schreiben in ihren Kommentaren, dass ihnen das so eine kleine Flucht aus dem Alltag gibt, wenn sie euer Leben beobachten. Und andere schreiben, dass ihr den Traum lebt, den sie selber haben und bei dem sie sich den Mut haben, den umzusetzen. Was war das schönste Kommentar, den ihr jemals gelesen habt?
Ich glaube, es ist tatsächlich das, wenn die Leute so schreiben, ja, dass sie irgendwie mutiger werden oder
offener Dinge ausprobieren, auch mutiger im Umgang mit ihren Kindern. Das finde ich immer schön. Also gerade in Deutschland ist das so ein Thema, man macht Dinge, weil sie so gemacht werden und man denkt auch nicht drüber nach, ist das meine Art, das zu machen? Oder macht man das einfach so? Und dieses freie Denken, selbstwirksam leben, weil das ist das, was man eigentlich macht mit Selbstversorgung oder so ein Haus von Grund auf gestalten, wie man es selbst für richtig hält, das ist Selbstwirksamkeit und das spüren wir ganz stark. Und das macht uns einfach total zufrieden, weil man hat als Mensch immer Probleme. Man wird immer Probleme haben, egal wie gemütlich es ist. Und alles auf Knopfdruck. Und wir sind in einer Dienstleistungsgesellschaft. Wir sind in einer absoluten Hochkultur. Und es ist alles so bequem. Und trotzdem haben wir einfach verdammt viele Probleme. Und die sind existenziell. Und die fühlen sich existenziell an. Ich glaube, du hast das vorhin auch so gesagt, dass wir da einfach immer noch sind in diesem Modus.
Ja, klar.
Doc Nana.
Aber ich finde es echt cool, wie viele Menschen ihr über Instagram erreicht. Ich kenne das auch. Ich hätte auch nicht gedacht, dass man mit einem Video auf Instagram das erste Video, was ich da gemacht habe, 1,8 Millionen Menschen erreicht. Ja? Und da habe ich auch gemerkt, durch das, was ihr macht, ne, das finde ich echt klasse, weil ihr motiviert andere wirklich, ihre Herzensthemen zu verfolgen. Das finde ich großartig.
Ja, großartig. Ja.
In 16 Jahren ungefähr wollt ihr fertig sein zum 500. Jubiläum des Hauses mit der Sanierung. Wir werden euch alle dabei zugucken können, um zu schauen, ob es klappt. Wir werden sehen, wie eure Kinder erwachsen werden, wie sie ausziehen, bevor das Haus fertig ist. Danke für euren Besuch hier bei uns. Schön, dass ihr darüber berichtet habt.
Die Sendung auch noch in 500 Jahren gibt und ihr seid alle wieder eingeladen.
Unser nächster Gast ist als Kind mit ihrer kurdischen Familie aus der Türkei nach Deutschland gekommen. Dort hat sie 10 Jahre in einem Asylheim gelebt und niemand hat ihr zugetraut, dass sie ihren Weg gehen würde. Sie hat immer an sich geglaubt und heute ist sie Lehrerin für Deutsch und Sport an einem Gymnasium und wir sind sehr gespannt auf ihre Geschichte. Hier ist Necla Erkilic. Herzlich willkommen. Du hast gesagt, wir sagen du.
Ja. Ne?
Okay. Dann ist es viel persönlicher und viel schöner. Was hast du für Erinnerungen, wenn du an deine Heimat in der Türkei denkst? Du warst ja noch sehr klein, als du die Türkei verlassen hast. 7, 8 Jahre alt.
6,
aber was? Ja, 6, 7. Was kommt dir in den Sinn?
Nicht viel eigentlich. Ein Dorf bestehend aus Steinhäusern. Keine Infrastruktur. Also so eine Art Bauernhof mit Tieren. Und wie Ina Müller gesagt hat, wir hatten da nichts außer, also keine Erziehung in dem Sinne, sondern wir waren frei wie die Hunde.
Ja,
aber auch nicht negativ gemeint, sondern waren auf uns selbst gestellt. Und ich habe mit den Kindern gespielt und mit den Tieren, meine Eltern haben auf den Feldern gearbeitet.
Damit haben sie ihren Lebensunterhalt verdient, deine Eltern?
Genau, ja.
Mit Feldarbeit?
Mit Feldarbeit, ja. Mhm. Die haben Baumwolle gepflückt, die haben andere Sachen geerntet und als Arbeiter auf den Feldern, genau.
Welche Schulbildung hatten deine Eltern?
Meine Mama gar keine, sie ist Analphabetin. Und mein Papa war nur die ersten 3 bis 4 Jahre in der Grundschule und danach auch nichts mehr. Das war damals nicht üblich, dass Frauen sowieso überhaupt eine Schulbildung genießen konnten, gar nicht. Und
Das heißt, als ihr nach Deutschland gekommen seid, das war 1996 als Flüchtlinge, weil ihr als kurdische Familie bedroht wart, konnten deine Eltern auch kein Wort Deutsch und ihr auch nicht?
Nein, gar nichts. Mhm. Absolut nichts.
Deine Eltern sind nach Deutschland gekommen und haben euch dann nachgeholt. Wie war das, als du in dieses Flugzeug gestiegen bist, um nach Deutschland zu fliegen? Du wusstest, deine Eltern warten dort, aber welche Erwartungen hattest du an dieses neue Zuhause? War dir das überhaupt klar, dass du jetzt einen richtigen Lebenseinschnitt vor dir hast?
Das war mir nicht so klar, weil ich kannte nichts anderes außer das Dorfleben, was gar keine Straßen hat, richtigen Häuser hat in dem Sinne, dass sie alle irgendwelche Macken hatten. Ich wusste nicht, was mich erwartet. Ich wusste nur, dass ich meine Eltern wieder treffen werde. Und dass durch die Familienzusammenführung sind meine beiden Brüder und ich dann ins Flugzeug gestiegen. Es gab eine Stewardess, die uns dann begleitet hat, weil wir drei.
Sind du bist die Mittlere?
Ich bin die Mittlere und die Kleidung hatten wir auch alle an. Das war wirklich ein Tag vor dem Flieger. Und sind dann mit Hilfe der Stewardess dann nach Deutschland gekommen.
Mhm. Dort hast du deine Eltern wiedergesehen, wahrscheinlich erstmal große Freude. Ne? Und dann gucken, wo wohnen wir jetzt? Das war eine Asylunterkunft. Ja. Kannst du beschreiben, wie das da aussah? Das Zimmer, die Wohnung?
Also die Wohnung, wir sind innerhalb des Asylheims mehrfach umgezogen. Es war zuerst wirklich eine Zwei-Raum-Wohnung. Heißt wirklich, wir kommen durch die Eingangstür, da ist die Küche, das Wohnzimmer und das Schlafzimmer meiner Eltern. Ein Raum weiter ist dann das Kinderzimmer, das war's. Die Dusche war im Keller für alle Heimbewohner. Es gab kein warmes Wasser, man musste diese Jetons reinwerfen, um überhaupt warmes Wasser zu kriegen. Es gab keine Heizungen, wir hatten einen Ofen in einem Raum und haben dann auf dem Sperrmüll Holz gesammelt, um diesen Ofen heizen zu können. Irgendwann, als dann ich habe dann eine Schwester hier, also meine Mama hat dann ein weiteres Kind hier gekriegt, dann sind wir nochmal umgezogen, wo dann tatsächlich ein Raum mehr gab, waren dann aber zu fünft.
Zu sechs dann schon, ne? Zwei Brüder, du, das kleine neue Geschwisterchen und die Eltern, ne?
Zu fünft, also fünf Kinder. Mhm. Moment.
Noch mal kurz überlegen, wie viele. Eine Schwester ist auch geboren in der Türkei. Ne?
Ja, genau.
Also wir halten fest, es waren viele Kinder.
Wir sind sechs Geschwister, so. Wir sind drei nachgeflogen, aber meine Eltern hatten noch meinen einjährigen Bruder mit. So, dann vier und dann haben die noch ein Kind hier gekriegt, fünf Kinder. Und haben dann zehn Jahre lang habe ich mit meinen vier Geschwistern einen Raum geteilt. Die Altersspanne war auch sehr unterschiedlich. Mein Bruder ist 6 Jahre älter als ich. Und meine Schwester ist 7 Jahre jünger als ich. Das heißt, 9 bis 22 haben sich einen Raum geteilt, Mädchen, Jungs gemischt. Ich war bis zu meinem 16. Lebensjahr, wie gesagt, habe ich mit meinem Bruder, der 22 war, und den anderen einen einzigen Raum geteilt. Mhm. Und
Und ihr alle musstet ja auch in unterschiedlichem Alter jetzt irgendwie integriert werden, ne? In die deutsche Gesellschaft, was ja auch bedeutet, jeder musste irgendwie zur Schule, Kita, in verschiedene Klassen. Du bist in die Grundschule gekommen, relativ kurz nachdem du auch nach Deutschland gekommen bist. Was hast du da erlebt? Wurdest du da mit offenen Armen empfangen? Gab es Probleme mit der Integration? Wie hast du das wahrgenommen?
Also ich wurde mit offenen Armen empfangen, aber ich hatte trotzdem Angst. Also es war alles fremd für mich. Ich habe zum ersten Mal im Dorf kannte ich die Straßen nicht. Ich habe zum ersten Mal richtige Infrastruktur gesehen. Ich habe zum ersten Mal einen Zug gesehen, Bahn gesehen. Ich hatte Angst. Und als ich mich vorstellen sollte, habe ich mich auch mit einem falschen Namen vorgestellt. Mit 6,5 Jahren. Mhm. Weil ich einfach Angst hatte. Es war alles fremd. Ich konnte die Sprache nicht. Ich hatte das Glück, dass eine Schülerin da war, die die türkische Sprache konnte. So konnte sie die Brücke schaffen zwischen den anderen und der Lehrerin zu Beginn. Und es war alles fremd. Es war ganz anders. Also ich war keine Freude da, sondern ich wollte eigentlich wieder zurück, weil das alles neu war. Aber ich konnte da nichts tun, ja.
Und wie haben die Lehrer reagiert? Haben die versucht, dir ein Gefühl von Zugehörigkeit zu geben?
Die Lehrer, also ich habe in der Grundschule keine Förderung in irgendeiner Form erhalten, weder Sprachförderung noch Integrationshilfen habe ich nicht erfahren. Das kam alles später durch meinen Spracherwerb. Das habe ich mir alles selber beigebracht. Und je mehr Deutsch ich konnte, umso mehr Verantwortung habe ich dann auch gekriegt.
Und zwar so viel Verantwortung, ich habe mich ja schon so ein bisschen mit dir beschäftigt, das finde ich so unglaublich, dass du mit 7 oder 8 Jahren schon den gesamten, ich sag mal, Papierkram für deine ganze Familie gemacht hast. Und zwar nicht nur für die, sondern dann später auch für andere Bewohner des Asylheims. Das heißt, du hast den ganzen Behördenkram gemacht als 7-, 8-jähriges Mädchen. Hast du das gespürt, diese Verantwortung? War das Druck für dich?
Definitiv war das Druck, denn wir kennen alle die Behördensprache. Die kann ein Mensch, der Deutsch als Muttersprache hat, noch nicht mal verstehen. Teilweise so schlimm ist die Behördensprache. Ich verstehe bis heute nicht, warum man das nicht einfach normal formuliert. Und das mit meinen 7, 8 Jahren, gerade mal neu die deutsche Sprache gelernt. Ich musste all diese Briefe verstehen, übersetzen und selber die Antwort schreiben mit meiner Handschrift. Das heißt, wenn man heute in unsere Akte bei unserem Anwalt reinschauen würde, würde man sehr viele handschriftliche Dokumente von mir sehen als Antwort auf gewisse Behördenbriefe. Auf
in Kinderschrift.
In Kinderschrift, genau. Ich habe dann auch, im Asylheim haben auch viele andere Menschen natürlich gelebt, die ich in irgendeiner Weise verstehen konnte, die türkisch, kurdisch sprechen konnten. Für die habe ich auch immer übersetzt, weil ich das älteste Kind im Heim war, das diese Sprache so beherrschen konnte. Und habe dann aber auch teilweise für Menschen übersetzt, deren Sprache ich nicht verstanden habe. Ich habe eine Deutsch-Deutsch-Übersetzung gemacht. Mhm. Bin mit denen zum Arzt, weil der Arzt wieder in seiner Fachsprache gesprochen hat. Ich habe das einigermaßen verstanden. Habe dann auf meiner, wie soll ich das formulieren, Ausländersprache, Ausländerdeutsch, übersetzt.
Wann war denn das erste Mal dann jemand da, weil diesen jemand gab es ja, über den möchten wir auch sprechen heute, der gesehen hat, da ist ein kleines Mädchen, das ist gekommen nach Deutschland, das hat so viel Verantwortung zu tragen, das macht so viel, das engagiert sich und das möchte ich jetzt fördern. Wann war das und wer war das?
Das war der Sozialarbeiter von der Diakonie, Michael Wirth. Der war für unser Asylheim zuständig und kam regelmäßig in das Asylheim, um nach unserem Wohlbefinden zu fragen. Oder wir sind in die Diakonie gegangen, um Hilfe zu beantragen, wenn wir in gewissen Sachen Hilfe gebraucht haben. Er war regelmäßig da und wollte jedes Mal meine Zeugnisse sehen. Und ich habe ihm immer wieder erzählt, wie engagiert ich in der Schule bin, was für gute Noten ich hatte. Und irgendwann, das war dann in der 10. Klasse, kam er mit einem Flyer zu mir und sagte, hier, Najla, bewirb dich auf ein Stipendium. Und ich musste erst mal fragen, was ist ein Stipendium? Seine Antwort war, du kriegst Geld, mehr brauchst du gar nicht zu wissen.
Und du warst auf der Hauptschule.
Ich war, ich war von der 5. bis zur 10. Klasse auf der Hauptschule.
Und das war ein Stipendium fürs Gymnasium?
Nee, das war ein Stipendium für Schülerinnen und Schüler mit einer Migrationsgeschichte, die gute schulische Leistungen hatten und die sich nebenbei aber engagieren. Mhm. Und ich war
Es hätte dir ermöglicht, aufs Gymnasium zu gehen?
Nee. Ganz kurz. Dieses Stipendium hatte eine ideelle und finanzielle Förderung. Mhm. Und die haben auch Beratungen gemacht. Und ich habe Seminare über Rhetorik gekriegt. Standardtänze habe ich dort einen Workshop gekriegt. Ich habe einen Laptop gekriegt mit einem Drucker. Ich habe monatlich 100 Euro Bildungsgeld gekriegt. Das war alles fernab meiner Realität. Mhm. Ich hätte niemals davon geträumt, 100 Euro monatlich ich persönlich zu kriegen, damit ich meine Bildung so genießen kann wie andere auch.
Und dieses Stipendium, ich versuche es ein bisschen zusammenzufassen, hat dir ermöglicht am Ende, das Abitur zu machen.
Genau, weil die
und auch ein Studium zu beginnen. Und jetzt bist du Deutsch- und Sportlehrerin an einem Gymnasium. Ja. Was versuchst du den Kindern mitzugeben dort, was du in deinem Leben durch das alles, was du gerade kurz geschildert hast, gelernt hast?
Ich versuche denen eine Stütze zu sein, eine Hilfe und versuche die so zu beraten, wie sie es brauchen. Denn die Beratung hat mir damals gefehlt. Mhm. Ich wusste noch nicht mal, dass man wirklich von der Hauptschule überhaupt die Möglichkeit hat, das Abitur zu machen. Ich habe das erst durch das Stipendium erfahren. Und diese Aufklärung, diese unterstützende Hand, dass man an jemanden glaubt. Meine Lehrer haben mir damals, als ich dieses Stipendium gekriegt habe, ich kam da in die Zeitung, in die lokale Zeitung, der hat es vorgelesen und meint, ach, das Stipendium verlierst du doch eh demnächst. Freu dich nicht so darauf. Vor der ganzen Klasse. Und
wie sehr hat dich das demotiviert? Oder war das ein Moment, jetzt erst recht, jetzt zeige ich es?
Das war jetzt erst recht, aber ich habe damals gar nicht realisiert, wie diskriminierend und wie abwertend das war, weil ich so euphorisch war durch das Stipendium, weil ich diese Unterstützung weil die so an mich geglaubt haben, dass mir das vollkommen egal war, was der Lehrer gesagt hat. Aber hätte ich dieses Stipendium nicht und er mir anderweitig sowas Negatives gesagt hätte, ich hätte das Abitur nicht gemacht.
Wir haben ja jetzt ein bisschen gehört, dass du jemand bist, der auch das Glück in die Hand genommen hat. Ne? Du hast gemacht, du hast Verantwortung übernommen und bist jeden Schritt immer wieder gegangen nach dem nächsten. Es gab Menschen, die versucht haben, die Steine in den Weg zu legen, die nicht an dich geglaubt haben. Es gab aber auch welche, die es getan haben. Was glaubst du, was hat am Ende dazu geführt, dass du deinen Weg so gemacht hast, wie du ihn ja auch machen wolltest? Deine eigene Kraft oder dass da auch Menschen waren, die dich gesehen haben und dir die Hand gereicht haben?
Meine eigene Kraft hätte mir absolut nichts gebracht, wenn ich diese unterstützenden Hände nicht gehabt hätte. Denn ich wusste nicht, was ich alles machen kann und welche Möglichkeiten ich habe. Diese unterstützende Hand oder Hände, die waren so wertvoll. Ohne sie wäre ich jetzt nicht hier. Mhm. Ohne sie wäre ich keine Lehrerin. Das kann ich 100% sagen.
Sind deine Eltern, oder ich frage nur, wie stolz sind deine Eltern auf dich?
Meine Eltern sind sehr stolz, weil wir... vorstellen, wir kamen aus den ärmsten Verhältnissen. Also wir haben die Altkleidercontainer abgeklappert, mit der Hoffnung, dass wir was Neues anziehen können. Und bin dann jetzt Lehrerin. Und mein Bruder hat jetzt seinen Doktortitel gemacht, ist in der kognitiven Neurowissenschaft zum Beispiel. Alle sind ihren Weg gegangen. Und das, wie gesagt, nur, weil Menschen an mich geglaubt haben. Und das ist das Traurige hier. Andere sind auf sich allein gestellt und hätten diese Chance, also hätten das Potenzial.
Hätten das Potenzial.
Genau.
Und wurden nicht gesehen.
Werden nicht gesehen. Und das ist das, was ich in der Schule versuche, dass ich meine Schüler sehe, dass ich denen zuhöre und dass ich eine Hand muss ich aber auch noch erwähnen.
Ja, bitte.
Es ist ein Fußballtrainer.
Ein was?
Der wichtig für ein Fußballtrainer.
Ein Fußballtrainer, der für mich besonders wichtig war, als wir dann neu ins Asylheim kamen. Also da war gar nichts. Das ist ab von der Stadt abgelegen, nur eine Straße und da war nur ein Fußballplatz. Und mit meinen Geschwistern haben wir die Gegend erkundet und sind dann auf diesem Fußballplatz gelandet. Und wir saßen da und auf einmal kam ein Fußballtrainer, der gerade die kleinen Kinder trainiert hat, Bernd Eicker, und hat uns einfach an die Hand genommen und gesagt, wollt ihr mitspielen? Und so bin ich zum Fußball gekommen. Ich spiele seit 28 Jahren Fußball.
Und du bist ja auch Sportlehrerin.
Dadurch bin ich überhaupt zum Sportstudium gekommen. Wie gesagt, dadurch, dass wir dann in diesem Verein Fußball gespielt haben, waren wir nicht mehr die Kinder vom Asylheim, sondern die Spielerinnen des Vereins und wurden dann von den Menschen, von den Nachbarn ganz anders wahrgenommen, weil wir auch sportlich waren, weil wir engagiert waren. Und ich wusste bis zu meinem 18. Lebensjahr nicht, dass man für Vereine Mitgliedsbeiträge zahlen muss. Das wusste ich nicht, weil dieser Verein uns das ermöglicht hat.
Mega.
Eine sehr schöne Geschichte, die du uns erzählst von deinem Leben, weil sie natürlich zeigt, wie wichtig es ist, eine eigene Kraft zu haben, aber auch Menschen, die einen sehen, ob im Sport oder in der Sozialarbeit. Ja. Wünschenswert wäre es ja auch gewesen an der Schule. Die Lehrer hätten das gesehen und hätten dich gefördert. Umso schöner, dass du jetzt Lehrerin bist und dadurch so viel Einfluss nehmen kannst auf junge Menschen, die in deinen Klassen sitzen und das alles weitergeben kannst im positiven Sinne, was du erlebt hast. Danke, dass du bei uns bist. Danke.
Ich glaube ja auch, dass es so entscheidend ist im Leben, dass es ein oder zwei Figuren, wenigstens ein oder zwei gibt, die etwas sehen in einem, was man selber gar nicht vermutet. Ja. Ich weiß gar nicht, ob bei unserem nächsten Gast es auch solche Menschen gab. Ich habe, wenn ich mich mit Martin Rütter beschäftige, immer den Eindruck, der hat unheimlich viel aus sich selbst geschöpft. Wahrscheinlich ist es gar nicht so, aber das kann er uns sicherlich selber besser erklären. Ich weiß, dass er dieses Land ein bisschen revolutioniert hat, verändert auf jeden Fall die Einstellung zu Hunden, die Art und Weise, wie man Hunde behandelt, wie man über sie redet. Dabei wollte er mal Fußballspieler werden oder Sportreporter, was mir auch sehr sympathisch ist. Herzlich willkommen, Martin Rütter. Das letzte Mal hier warst, hast du erzählt, dass dir Erfolg nicht in die Wiege gelegt worden ist, dass du eher du hast das Wort selber gebraucht, verwahrlost aufgewachsen bist. Deshalb vertiefen wir das jetzt nicht nochmal, aber was war für dich so der erste Moment, wo du gemerkt hast, in mir ist was, was ich nutzen kann und womit ich mich behaupten kann?
Na, ich glaube, das, was du gerade erzählt hast, ist ja ein Thema. Ich glaube, dass die Kraft, die sie hat und diese Ausstrahlung, die sie hat, weil als sie gesprochen hat, waren alle, ich will jetzt nicht sagen ehrfürchtig vor dir, aber schon bewundert. Also man bewundert sie ja. Und ich glaube, dass das auch mit ihrer Kindheit zu tun hat. Und ich glaube, dass Menschen, ich will nicht aufrufen, dass die Kinder nicht wohlbehütet aufwachsen, aber ich glaube schon, dass Kinder, die sehr früh sich auch irgendwie so durchwurschteln mussten, eine ganz eigene Energie entwickeln. Und natürlich hast du Förderer gehabt, aber du bist auch du und hast diese Kraft, da durch eine Tür zu gehen, die geöffnet wurde. Und
bei dir war das offenbar ähnlich.
Ja, das ist natürlich eine ganz andere Dimension. Also aber, ich habe einfach nur Eltern gehabt, also ganz überhaupt nicht vergleichbar, aber subjektiv als Kind dann schon irgendwie. Aber in meinem Fall war es so, ich hatte wirklich das ganz große Glück, meine Oma hat immer gesagt, als ich noch ganz klein war, dem scheint den ganzen Tag die Sonne aus dem Arsch. Und genau so war das auch. Ich habe, egal was war, ich bin immer fröhlich durch die Welt gerannt und ich habe sehr viel mit Sport und Humor kompensieren können. Auch wenn man es jetzt nicht mehr auf den ersten Blick sieht, habe ich ein großes Talent bei Sportarten und war in der Schule immer einer der Besten im Sport und hatte durch...
Besonders im Fußball
auch. Auch im Fußball, auch in vielen Ballsportarten und hatte durch die Art, die ich hatte, auch immer irgendwie eine gewisse Zuwendung von Menschen. Also das heißt, ich war immer der schlechteste Schüler, bin ja zigmal von der Schule geflogen und sitzen geblieben und alles, was dazugehört. Aber trotzdem war ich immer integriert und habe viel mit der großen Klappe kompensiert einfach. Das hat einfach geholfen.
Durch die Art, wie du warst, hast du Leute für dich gewonnen. Wie hast du denn gemerkt, dass du mit Hunden so gut kannst?
Also, sagen wir mal, zu Anfang habe ich das gar nicht gemerkt. Was ich gut kann, ist Menschen beobachten. Denn ich hatte ja eine Mutter, die sehr unkalkulierbar war. Also das heißt, die kam rein, wirkte fröhlich und innerhalb von einer Sekunde kippte da die Stimmung. Das heißt, und die kippte dann auch auf eine sehr heftige Art und Weise. Das heißt, also meine Schwester und ich mussten immer bei Menschen sehr antizipieren. Und wir sind im positiven Sinne beide so richtige Straßenköter. Wir können sehr gut mit unterschiedlichsten Menschen. Also ich glaube, ich wäre, wenn ich jetzt einen Nobelpreisträger in Physik kennenlerne, der wird hinterher sagen, das war ein netter Junge. Und genauso, was ich auch gemacht habe, ich habe Reportagen mit Obdachlosen gedreht, haben die auch das Gefühl, das ist einer von uns. Das heißt, wir konnten das sehr, sehr schnell. Und ich hatte immer das Gefühl, um mich herum machen die Menschen Tiere verrückt. Also auch als Kind schon. Also ich hatte eine Tante, die eine Pflegestelle war, die hatte in den 80er Jahren alle Tiere aufgesammelt. Und Tante Thea war in der Lage, innerhalb von 3 Wochen aus dem nettesten Tier einen Wahnsinnigen zu machen. Und das fand ich als Kind spannend.
Aber ich konnte es nicht. Bei dir war es ja offenbar anders. Du hattest schon als Studentenhund.
Ja.
Und den Hund hast du in die Uni mitgeschmuggelt. Ja, reingeschmuggelt, weil das eigentlich nicht erlaubt war.
Absolut nicht.
Und was hast du da erlebt mit diesem Hund an der Uni?
Naja, also Mina war auf einem sehr hohen Level trainiert, weil ich hatte vorher viele...
Ist sie das?
Ja, ja. Da war sie schon alt. Ich habe auf einem sehr hohen Level war ich theoretisch gebildet. Ich hatte als Sportstudent, meine Eltern hätten das nicht finanzieren können oder so, ich habe dann alles gemacht, was man so machen kann, Kellnern, Chemiewerk arbeiten und so weiter. Aber die Sporthochschule in Köln, wo ich studierte, ist in so einer Besserverdienergegend und habe dann einfach für wohlhabendere ältere Leute die Hunde ausgeführt und habe dann rundprobiert.
Und weil sie gesehen haben, wie gut du mit dem
Hund... Ja, weil dieser Hund halt extrem funktioniert hat, sozusagen, kamen die Leute zu.
Aber es gibt irgendwie die Geschichte, vielleicht ist es auch ein doofes Gerücht, dann lösen wir das heute auf, dass es einen Koch gab in der Mensa der Uni.
Ja.
Der fand deinen Hund ganz furchtbar.
Ja, also du musst dir so vorstellen, es war an der Sporthochschule total verboten, dass es da Hunde gab. Aber alle tolerierten mich mit Mina. Es gab nicht einen Professor, ich habe die mit in der Schwimmhalle gehabt, mit in der Turnhalle. Überall war die dabei und war aber unauffällig so. Und der Koch, den muss man sich vorstellen, wie du in einem Film so ein Klischee ekeligen, ungepflegten Menschen darstellst. Und das war der Koch in der Mensa.
Und, der schaut uns zu heute
an. Ja, schöne Grüße an der Stelle. Der hat also... Also es war einfach ekelig. Und dann kam der eines Tages raus und hielt also in einer vollen Mensa mit 300-400 Studenten einen wütenden Vortrag, wie unhygienisch es sei, dass ich einen Hund dabei habe. Und das war das erste Mal, dass ich gemerkt habe, ey, das hat echt Potenzial für eine Bühnenshow. Weil alle in der Mensa haben gelacht, weil jedem war klar, egal wohin, wo drin dieser und sich gewälzt haben könnte, er wird hygienischer sein als dieser.
Aber erzähl weiter. Also du hast dann gemerkt, die Leute haben dich beobachtet und haben gesagt, kannst du nicht auch meinen Hund übernehmen?
Genau, kannst du mir mal einen Ratschlag geben? Ich habe das dann einfach getan, obwohl ich keine Ahnung hatte im Nachhinein. Und das hat dann funktioniert. Und
fantastisch.
Bereits im dritten Semester hatte ich so 50, 60 Hunde in der Betreuung.
Was? Aber nacheinander? Also
parallel. Die ich pro Woche schon betreute. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist eigentlich, warum jetzt das Studium? Dann habe ich das Studium abgebrochen und habe gesagt, okay, es gibt diesen Beruf des Hundetrainers ja nicht. Also ich bin dann zum Beispiel, wollte ich ein Gewerbe anmelden und dann saß ich da bei der Stadt Köln und dann haben die gesagt, ja, aber was machen Sie denn? Ja, es ist eine Hundeschule. Na, Dompteur? Nein. Dompteur sind Tierarzt? Nein. Also Sie müssen sich das so vorstellen. Und das haben sie nicht verstanden. Oder Krankenkasse. Ich habe lange Zeit keine Krankenkasse gefunden, weil die gedacht haben, ich hätte einen Risikoberuf. Also weil sie wirklich dachten, ich bin Dompteur oder irgendwas. Es gab diesen Beruf schlichtweg nicht.
Aber ich meine, du hast ja sehr früh gezeigt, du kannst mit Tieren umgehen, weil du sie gut lesen kannst. Ja. Aber du hattest auch offenbar eine große unternehmerische Ader, weil du hattest schon als Schüler so eine Art, wie sagt man, fliegendes Gewerbe.
Ja, das ist ja verjährt, deshalb können wir darüber reden. Also
steuerlich ist das verjährt.
Aber ich habe tatsächlich auf so Rockkonzerten, Fußballstadien und so weiter immer sehr schnell gesehen, ach krass, wenn die Leute rauskommen, kommen die nicht alle an die Stände, die es da gibt. Und dann bin ich mit so Tapeziertischen und zwei Freunden dahin und haben dann so heimlich...
Mit so einem VW-Bulli dann?
Ja, mit dem VW-Bus rein ins Gelände und haben dann einfach illegal da Stände gemacht. Und das führte dann dazu, zu Anfang habe ich das alleine getan und irgendwann hatte ich 20 Leute, die da mitgemacht haben. und habe auch da natürlich ein Gewerbe angemeldet, brav, wie es sich gehört. Aber auch natürlich hast du oft die Standgebühren und Genehmigungen gar nicht gekriegt. Aber es hatte sehr schnell so den Gedanken von... Das ist immer in meinem Kopf. Ich möchte Sachen immer sehr schnell groß machen. Ich kann nicht so im Kämmerchen. Das bin ich nicht.
Aber mittlerweile bist du sehr groß.
Ja, genau. Also das war auch tatsächlich mit den Vorträgen so. Das war genau das Gleiche. Ich habe ja angefangen, in Dorfkneipen vor 7 Menschen zu erzählen. Und dann wurden es mal 30 und mal 50 und dann so bis 300 habe ich das alles noch selber gemacht. Also habe dann einfach irgendeine Turnhalle gemietet, meistens rumgefeilscht, dass wir nichts bezahlen und dann kamen wir dahin. Und irgendwann, da hatte ich schon so 300-400 Leute im Schnitt, was für Deutschland echt, also es gibt nicht so viele, die regelmäßig vor 400 Leuten auftreten. Und dann kamen irgendwann größere Veranstalter und haben gesagt, ja, aber das ist doch eine Comedy-Show. Und da war ich total empört. Und
hab gesagt, das ist, sorry. Was sollte es denn sein nach deiner Vorstellung?
Ja, das ist auch heute noch. Ich halte ja auch heute noch Vorträge in Universitäten. Das sind Fachvorträge. Nur, wir haben vorhin über Sprache gesprochen. Ich tue das in der Sprache, dass es jeder versteht. Also wenn jemand mir eine Frage stellt zum Thema Angst beim Hund und ich antworte und sage, ja, dann müssen Sie es mit sukzessiver Approximation versuchen, dann verstehen das zwei im Raum. Und das will ich nicht.
Aber ich meine, jetzt gehst du ja auch mit diesem Programm auf Tournee.
Ja.
Und füllst die Hallen und unfassbare Menge von Menschen erreichst du. Und trotzdem sagst du Schluss aus, so heißt das Programm, mit dem du ab nächstes Jahr auf Tour gehst. Womit hörst du denn auf?
Ja, also tatsächlich ist es so, dass ich jetzt 25 Jahre auf Tour war. Ich habe 2.500 Veranstaltungen gemacht. Das ist völlig crazy eigentlich. Und habe jetzt entschieden, habe so 3 Jahre mit diesem Gedanken war ich schwanger und habe gesagt, okay, es ist jetzt soweit. Das wird wirklich die letzte finale Tour sein. Und der Grund ist nicht, weil ich das nicht mag. Ich liebe das total und ich freue mich auch total jetzt auf die nächsten Termine. Aber ich möchte mir den Luxus leisten, an einer Stelle zu sagen, danke, das war's, wo es noch so richtig geil läuft und wo die meisten Menschen sagen werden, ach schade.
Aber du steigst nicht aus, hoffentlich aus dem Geschäft Ratschläge zu geben für schwer erziehbare Hunde.
Nein, also natürlich, wir haben so knapp 150 Hundeschulen in Deutschland mit 400 Trainern und auch die Fernsehsendungen machen wir weiter, aber das Thema Tour möchte ich dann damit beenden. Und es ist natürlich ein bisschen schräg, weil jeder kennt das, ich habe jetzt 25 Jahre nichts anderes gemacht.
Hey, ich mache die letzte Tour, hat einfach ein richtig schlechtes Image.
Hello again.
Hello again.
Genau.
Das denkt man natürlich immer. Ich als Kunde, der dich gerne besuchen möchte, denkt, ja, dann mach doch einfach die letzte Tour. Ist es denn, also wir vermuten ja immer alle eine Werbemaßnahme dahinter. Kommt jetzt, sonst werdet ihr nie wieder die Chance haben.
Die Tour dauert auch mehr als 2 Jahre.
Über 100 Auftritte habe ich gezählt und bin fast umgefallen. Und ich dachte mal, ich wäre fleißig.
Aber es ist die kürzeste Tour, die wir je gemacht haben.
Es sind 120, um genau.
120?
Ja, die anderen Tourneen hatten alle 180 Shows. Also,
also das du hast schon reduziert. Stark.
Ich habe schon stark reduziert jetzt. Und warum es eben kein Marketing-Gag ist, ich habe jetzt in den letzten Jahren, ich war ja sehr öffentlich immer mit dem, was ich gemacht habe und habe, natürlich dosiere ich, was erzähle ich über meine Kinder und was nicht, aber ich habe auch viel über meine Kinder geredet und auch die haben das jetzt erstmal nicht geglaubt, das erste Jahr, weil ich habe wirklich wahnsinnig viele süße Fotos, wie meine Kinder so in dem Alter eurer Kinder waren, wo die auf Bühnen hinterm Vorhang auf der Bühne geschlafen haben und so Sachen. Für die war das auch ein Teil ihres Lebens und die kennen den Papa ja nur mit vorne rechts ist Gas und jetzt geht's los. Und jetzt ist ja irgendwie schon der Gedanke zu sagen, ich mache andere Sachen. Es ist nicht, dass ich das nicht mehr mag, aber mein Fokus, ich habe einen Tierschutzverein gegründet, der Adoptieren statt Produzieren heißt und ich werde einfach danach nach dieser letzten Tour einfach viel mehr Tierschutz machen.
Und die Kinder sagen auch nicht, aber Papa, jetzt sind wir doch alle groß und aus dem Haus und jetzt bleibst du zu Hause?
Ja, die wissen ja, ich bleibe nicht.
War das denn vorher eine Flucht?
Ja, das sage ich. Ich sag denen natürlich. Ich sag, wenn ihr nicht gewesen wärt, wäre ich gar nicht so viel auf Tour gewesen.
Und man fragt sich natürlich, ist jemand, der so eine Begabung hat in der Erziehung von Vierbeinern, ist der auch ähnlich begabt in der Erziehung von Kindern?
Na, ich glaube, dass also meine Kinder werden das ganz anders beantworten als ich. Aber
5 hast du also.
Ja, aber ich glaube, dass ein Schlüssel hier gerade gesagt wurde, nämlich du hast gesagt, ich möchte meine Schüler sehen. Und das, was ich immer als Vater geschafft habe, und zwar an jedem Tag, ich habe die gesehen. Und ich hatte nie für mich eine Sekunde den Gedanken, du musst aber das. Und wenn die nicht gut in der Schule waren, okay, dann ist es so, wir reden darüber, warum ist das so, okay, kann ich verstehen. Mhm. Und wenn nicht, dann auch gut. Und ich hatte nie eine Sekunde dieses Gefühl, ich müsste diese Persönlichkeiten verändern. Oder ich müsste da Druck machen oder habe eine Erwartungshaltung an die. Meine Oma hat immer gesagt, Mensch muss nur eine Sache und das ist glücklich sein und das ist schon schwer genug. Und ich würde niemals auf die Idee kommen, meinen Kindern zu sagen, du musst das so, du musst das so. Und die sind sehr frei von mir behandelt worden. Das hat aber manchmal dazu geführt, dass sie sich mehr Erziehung gewünscht hätten. Hm. Also wenn ich zur Schule, zu Elternabenden musste, dann habe ich von meiner jüngsten Tochter ein Regelpaket gekriegt. Papa, der Lehrer wird nicht geduzt. Papa, wenn er das und das sagt, du musst es schon auch ernst nehmen. Und wenn er und so, also weil ich mir da völlig die Ernsthaftigkeit abging als Vater. Also, ich war da nicht gut.
Ich merke aber eine große Zuneigung und Zugewandtheit
zu deinen Kindern. Ja, total. Gegenüber.
Gibt es denn Dinge, die du trotz dieser ganzen Liebe selbst an deinen eigenen Kindern nicht erträgst?
Ja, das ist ja leider das Thema, wenn die essen. Ne? Also das wusste ich aber nicht. Ich kann nicht aushalten, wenn jemand in meiner Nähe isst.
Misophonie, du hast das auch?
Aber frag nicht wie.
Es ist so ätzend.
Wie heißt das?
Misophonie, wenn du die Essgeräusche und Schmatzgeräusche von anderen nicht ertragen kannst. Mit dem
Herzen.
Und warte mal eben. Ist auch betroffen.
Warte, ich mach was für Ina. Ich mach das für Ina. Es
macht mir wirklich körperliche Schmerzen. Ich kann das nicht hören.
Du auch?
Aber wisst ihr, das Einschenkungswasser.
Was ist denn jetzt los?
Dieses eingeschenkte Sturzwasser macht mir wirklich. Man belächelt es immer, dieses Misophonie-Ding.
Das ist nicht witzig.
Aber man kriegt wirklich. Manchmal haben wir Redaktionssitzungen, dann kommt der Kellner und gießt davon 10 Gläser ein und das ganze Team schon. Könnten Sie es leiser machen? Ich freue mich so, dass hier einfach weite Öffnungen in den Karaffen sind. Hinter mir wird auch fleißig gegossen die ganze Zeit. Und ich denke immer, danke, lieber Gott, dass es große Öffnungen sind.
Aber du kannst dieses Geräusch nicht ertragen.
Ich kann es nicht ertragen.
Es ist wie Kreide auf der Tafel.
Wo tut es denn Kreide auf der Tafel, finde ich, tut eher ein bisschen im Ohr weh. Das macht im Sonnengeflecht, kommt es an und erzeugt eine Wut in dir.
Und weißt du, seit wann weißt du, dass du das hast?
Seit 20 Jahren weiß ich das, aber manche Sachen gingen ein bisschen weg. Ja, also
aber man konnte es nicht benennen früher. Was macht dich denn wahnsinnig?
Weißt du, was das Schlimme war? Nee. Von der Ex-Freundin habe ich erlebt, die sitzt auf der Couch neben mir und zwar so gegen Ende der Beziehung und mampfte Nüsse. Und ich war kurz davor zu sagen, okay, entweder wende ich jetzt Gewalt an oder ich gehe raus. Und dann bin ich raus und habe gedacht, okay, das ist für mich mein Zeichen, dass die Liebe wirklich erschlossen ist. Ich kann ihr nicht mehr zuhören, wenn sie isst.
Und das habe ich darauf gemünzt. Und dann habe ich das erste Mal bei meinen eigenen Kindern am Tisch gemerkt, wenn sie jetzt nicht aufhört mit der Suppe, ist hier Volleskalation. Und dann habe ich gedacht, das kann ja nicht sein, weil dieses Kind liebe ich wirklich sehr. Und das, daran kann es nicht liegen. Und es ist auch crazy, weil wenn ich mitesse und so, dann ist es nicht schlimm. Aber sobald jemand isst, wenn jemand eine Banane kaut.
Banane ist für dich das Schlimmste.
Und dann im Hintern.
Nein, es ist nicht witzig, weil wir lachen jetzt darüber, aber es entsteht.
Nur wie du es erzählst.
Aber es entsteht eine körperliche Reaktion.
Aber Dr. Nando, wusste gar nicht mal, dass es das gibt.
Nein. Du könntest es messen. Du könntest allem an mir messen.
Kann man dabei auch die Herzfrequenz mal messen?
Absolut. Die könntest du messen. Da brauchen wir kein komplexes Gerät dafür.
Jetzt wissen wir aber auch seit einigen Jahren, dass das eine richtige Störung ist.
Ja.
Ja, das ist, nennt sich Geräuschhass, also übersetzt.
Das habe ich auch.
So.
Wenn man isst und die Gabel an die Zähne kommt.
Ja. Aber sie hat, wenn die Gabel
an die Zähne kommt,
das finde ich auch
das ist schrecklich. So.
Also, jetzt haben wir dich auch.
Ich nehme euch natürlich wahnsinnig ernst, aber ich bin ganz sicher, es hören uns auch ganz viele zu oder schauen uns zu, die sagen, die Probleme möchte ich auch.
Ja, aber weißt du, genau das ist es ja auch. Es relativiert ja immer alles. Und deshalb, ich bin so froh, dass du hier bist, weil es eben total relativiert, nämlich zu sagen, ja, wir haben alle unsere Alltagsprobleme. Und weißt du, ich treffe im Jahr 30 Kinder, die sterben. Und da weißt du sehr genau, dass deine Probleme mini sind. Und dass du eine viel intensivere Kindheit hattest als ich, ist auch klar. Es ändert aber nichts daran. Und das ist ein Lernprozess bei mir gewesen, zu sagen, ja, aber ich darf trotzdem auch für mich mein Problem haben. Ich sehe, dass andere Menschen ganz andere Sorgen haben als ich. Aber trotzdem möchte ich nicht, dass du die Banane matschst. Ja? Also so ist das auch. Okay.
Ich kann mich nur bedanken bei dir, bei unseren Gästen, die wunderbar waren und sich wahnsinnig interessiert haben. Für die anderen hat man auch an den vielen Einwürfen gemerkt. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, natürlich auch. Es war wunderbar, dass Sie uns zugeschaut haben. Und ich kann nur noch nachrufen, denken Sie daran an diesem Wochenende, viele Küsschen, egal ob es jetzt ein Tier ist oder ein Mensch oder jemand, der weit weg ist und den Sie nur per Video sehen. Ciao, auf Wiedersehen, danke.